Unable to start output. This output is configured to use your main encoder's output build, which is not currently active. What the fuck? So, jetzt mach ich mal so. So, jetzt müsste das wieder laufen.
Ja.
So, und jetzt starte ich die Aufnahme nochmal neu. Und starte auch nochmal unser Intro neu.
Also, ich kann mich hören. Hallo?
Ja, ich kann ich auch noch hören. Also.
Ihr hört die Coach Potatoes. Der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
So, es ist immer noch Sonntag, aber diesmal 20.05 Uhr. Wir hatten ja, oder ich hatte hier gerade einen schönen Systemcrash. Wir benutzen neue Software, um zu multistreamen, und die ist gerade mal voll abgekackt. Und deswegen starten wir die ganze Geschichte neu. Und so, und ihr hört es schon an dieser manischen Lache. Er ist wieder da. Unser verschollener Sohn ist in den Schoß der Coach Potatoes zurückgekehrt. Grüß dich, Carsten.
Grüß dich, ey. Komm, fangen wir mit irgendeinem never change a running system, ne? Der Bums, den wir hatten, hat doch immer ganz gut funktioniert, ne? Aber dann kaum ist man mal nicht da, kommt der Kälte wieder auf tolle Ideen, ne? Und dann endlich, wenn ich dann wieder an Bord bin, ne? Bums, geht erstmal alles voll Rotze. Ist ja so wie vor ein paar Jahren, ne?
Der Hintergrund ist, anlässlich zu unserer 100. Episode haben ja dann noch zwei, drei Leute gesagt, ja Mensch, geh doch mal auf Twitch. So, dann gehe ich auf Twitch, aber keiner kommt mit. So, dann fühle ich mich auch so ein bisschen verarscht, ist keiner da. Also
hallo, ist da jemand?
Ja, so ungefähr habe ich mich gefühlt. So, und dann dachte ich mir, fuck it, also vielleicht machen wir dann irgendwie, vielleicht gibt es eine Lösung zum Multistream, vielleicht können wir ja Facebook und Twitch gleichzeitig anstreamen, und genau das funktioniert, das versuchen wir jetzt hier gerade.
Und so geizig wie wir sind, haben wir ja gesagt so, also geil, da gibt's ja richtig voll die krassen guten Lösungen, ne? Boah, also richtig geil, ne? Nach Multistreamen auf 8 Plattformen, so wir erstmal so geil, will ich haben, ne? Kate und ich gucken uns das alles durch und gucken dann so, ja, cool. Und dann kommen wir dann so auf die Preisliste und denken uns dann,
ouch.
Jo. Cool. Also, ich finde ja Hadel schon teuer, ne?
Ja, also so einen zweiten Job wollte ich jetzt für die Geschichte nicht anfangen.
Also wer über Hadel meckert, ne? Ich, ein Streamdienstleister, ne? Also das Paket, was wir richtig geil fanden, ne? Also mit 8 Paketen, keine Ahnung was alles und so weiter und so fort, ne? Alles total geil, ne? War es noch ein bisschen teuer mit $200?
Monatlich.
Im Monat. Okay, das, was uns relativ, sag ich mal, ein bisschen besser gepasst hätte, ne? Also jetzt rein theoretisch würden wir jetzt, glaube ich, Twitch, Facebook, YouTube, dann wären wir nur bei $200 im Jahr. Ja. Zusätzlich on the top, was wir da auch schon ausgeben, ne?
Ja, also die Lösung, die wir jetzt haben, ist, wir telefonieren bzw. quatschen immer noch über Zoom.
Was wieder $20 im Monat kostet.
Ja, packen das in den OBS, ins
OBS-Programm rein.
Der nichts kostet. Und dazu gibt es ja dann auch ein Add-on, das einen dann erlaubt, den Stream als Multistream aufzusplitten. Kostet auch nichts. Aber so wie wir gerade gesehen haben, scheint es dann da ab und an auch mal eine Delle zu geben.
Ja, das ist ja so ein bisschen wie, wenn man da zum Beispiel auf dem Computer, ne? Also ich sage so, ah, okay, ich will für Windows kein Geld ausgeben, ne? Ah, okay, ich habe ja mal gehört, Linux ist ja umsonst, war, ne? Und dann lädst du ja Linux runter, ne? Was dann auch schon gleich ein kleiner Akt ist, ne? Und wenn du mit Computer nicht gar nicht auskennst, Linux ist dein Endgegner.
Ja, das ist dann genauso nervig wie ein Software-Update. Das Uploaden unseres Podcasts, also der reine Audio-Podcast, der kostet uns ja auch nochmal eine richtig Stange Geld. Von daher gucken wir halt, dass wir günstig bleiben. Deswegen machen wir das jetzt auch so ein bisschen mit dem OBS-Studio. Und wir versuchen auch künftig den Stream mit Bild ein bisschen aufzupeppen, indem wir dann auch vielleicht mal versuchen, dann Grafiken und Artikel, auf die wir uns beziehen,
mit einzublenden.
Was? Wieso?
Das ist auch Multimedia. Bist du Multimedia-Kaufmann geworden oder was?
Nee, aber
gibt es diesen Berufszweig überhaupt noch, Multimedia-Kaufmann? Oder Kauffrau oder Kauf daneben oder
Kauf dazwischen? Ich weiß, es gibt mittlerweile einen Studiengang für Content Creator.
Ach so, heißt das heute alles. Ich mache irgendwas mit Medien. Ich bin Content Creator. Ich bin Content Creator. Ach so, und was willst du später machen?
Richtig.
Was willst du machen, ja, wenn du Geld verdienen willst?
Das ist ja das Gute, wir haben unsere Jobs, aber wir wollen jetzt nicht unser hart erworbenes Geld jetzt für den ganzen Kram raushauen, nur um einen Podcast zu machen. Also wir müssen schon gucken, dass das sich irgendwie ein bisschen kostengünstig bleibt.
Also jetzt mal Butter bei die Fische. Im Laufe unserer letzten Jahrzehnte haben wir, glaube ich, für Football schon genug Geld ausgegeben, ne?
Definitiv.
Und ich rede jetzt nicht von Spritgeld, sondern nur irgendwas. Dann kaufst du dir da mal eine Kleinigkeit, weil es irgendwie doch ein bisschen netter ist. Dann kaufst du dir vielleicht ein paar private Hütchen, weil du denkst so, ne, private Hütchen ist ja irgendwie ein Statussymbol, ne? Und irgendwann später sagt dann dein Konto, das ist auch ein Hobby, wa?
Ja, und ich meine, für die Technik, die wir benutzen, haben wir ja auch Kohle ausgegeben. Also ich kann nur sagen, das Mikrofon, was ich hier benutze, hat fast 100 Euro gekostet. Der Rodecaster, der kostet auch nicht gerade wenig.
Ey, ohne Scheiß, all die Sachen, die nicht so gut funktioniert haben, haben ja auch was gekostet. Weil, sag mal, was für ein...
Richtig, also die Technik, die wir mittlerweile ersetzt haben.
Ja, und da ist einiges über den Jordan gegangen, ne?
Ja, und ich habe dir ja auch schon irgendwie versucht, nahezulegen oder näher zu bringen. Kauf dir doch zum Black Friday vielleicht auch noch so einen Rodecaster.
Ja, nee, ist klar, Alter.
Naja, das Problem ist ja, wir haben ja Expansionspläne. Wir haben ja Marco schon mit an Bord als dritte Coach-Potato und es kommt noch ein vierter.
Sag mal, so. Willst du jetzt auf meinen Schreibtisch expandieren oder warum soll ich mir den holen? Soll ich den Marco auf meinen Schoß nehmen oder was?
Naja, so ungefähr. Also das Problem ist, so, das Problem ist ja, mein Plan ist es, vielleicht ein bisschen öfter Content zu bringen, und dann halt nicht jeder jedes Wochenende kann, gibt es halt zwei Leute, die uns zusätzlich unterstützen und die ja Bock drauf haben und ihre Sicht der Dinge mit einbringen. Und Marco zum Beispiel hat ja immer sehr gute Diskussionsgrundlagen geliefert, über die man gut sprechen konnte, und nimmt auch kein Blatt vom Mund, passt da also wunderbar rein. Jetzt ist es aber so, dass es vielleicht dann mal verschiedene Konstellationen gibt, dass du dann vielleicht mal mit Marco sprichst oder mit dem vierten Mann und ich vielleicht nicht dabei bin, dann bräuchte aber jemand noch so ein Aufnahmegerät. Ich weiß, du nimmst über Zoom auf, aber das ist nicht das Gleiche. Nee,
das ist für uns nur die Backup-Funktion.
Die, ne? Backup-Variante, genau. Und deswegen wäre das eigentlich sinnvoll, wenn einer von uns eben noch so ein Gerät hätte. Und da hast du ja dann auch gleich deine Pre-Amps mit drin, um gut zu klicken. Ja. Also ich liefere dir gerade die Argumente, die du dir deiner holden Frau näher bringen kannst, um das Gerät zu kaufen.
Ich stelle gerade fest, Kälte. Ich weiß gar nicht, sind die nicht inzwischen pleite gegangen oder so?
Oder nein?
Nein, ich rede von Tupperware.
Wieso redest du denn jetzt von Tupperware? Ja, die sind pleite gegangen, aber warum?
Also, das wäre halt so ein 1A-Verkaufsgespräch für Tupperware. Dein Spaß beiseite, der Zwiebelschneider war super, ne? Ich überleg's mir wirklich. Also, mit beiden. So einen Zwiebelschneider zu holen, ne? Und, so ein Rodecaster, ne? Und vielleicht kriege ich Rodecaster, der auch die Zwiebeln schneiden kann, ne? Also, Hintergrund ist,
Tupperware das natürlich
hat,
top, ja.
Hat er so einen Zwiebelschneider gehabt, der hast du die Zwiebel geschnitten, reingeschmissen und dann klack, klack, war das Ding klein. War cool. Okay, andere haben was Elektrisches genommen oder einfach ein Scheißmesser.
Also der langen Rede kurzer Sinn. Also versuchen auch für den Stream noch ein bisschen was zu reißen, damit der auch ein bisschen attraktiver wird. Wie gesagt, wir wollen dann die Artikel, auf die wir uns beziehen, oder Grafiken, Infografiken, bla und blub, die wollen wir da halt mit einblenden.
Wie das jetzt. Ich hab eine Idee. Oder Videos.
Oder Videos.
Oh, bewegte Bilder. Oh, guck mal.
Reaction-Videos.
Alter, da läuft eh noch. Guck mal, da läuft er. Da läuft er nicht mehr.
Also wie das prinzipiell funktioniert, wissen wir auch schon. Jetzt waren wir aber für die Folge, haben sich die Pläne so ein bisschen
ein bisschen.
Der dritte Mann sollte eigentlich, oder der vierte Mann sollte heute eigentlich auch dabei sein, aber das ging spontan nicht, aus nachvollziehbaren Gründen.
Aber Big Announcements, ne? Ich meine, ich find ja cool, wir haben jetzt November, ne? Also bekanntlicherweise Winterphase, ne? Das ist immer so die Phase der großen Pläne, ne? Und der Big Announcements.
Ja, wir haben gesigned.
Wir haben gesigned.
Genau. Wie gesagt, Marco wisst das schon.
Müssen wir verbandseitig Fristen einhalten eigentlich?
Zum Glück nicht. Wir sind ja außerhalb des Verbandes. Deswegen können wir auch so gut über.
Wir sind außerhalb des Verbandes. Oh Gott, illegaler Podcastbetrieb.
Ja, Piratensender Coach Potatoes.
Oh, also das, also ich möchte keine schlafenden Hunde wecken, ne, aber stell dir mal vor, der Verband kommt jetzt auf die Idee zu sagen, naja, alle, die im Verein irgendwie tätig sind im Verbandsfootball und so weiter und so fort und sich irgendwie so wie uns hier betätigen, sollten ja möglichst nicht, hier blöde Sachen erzählen und sowas, ne? Nach das Amerikanisierung des AVDs.
Das Gute ist ja, ich bin ja in keinem Verein mehr, also ich darf. Aber da sagst du nichts, also das ist nicht unwesentlich, was du da sagst. Ich habe eben halt auch mitbekommen, dass bei jemandem, der dann bei uns dann halt auch mal mitgesprochen hat, dann auch verbandseitig mal auf ihn zugetreten worden ist. Oder man ist auf ihn zugegangen und hat gesagt, ja, wieso erzählst du nur sowas da in diesem Coach Potatoes Podcast, ne? Und das fand man nicht so toll. Und weil der halt auch direkt im Verband was zu tun hatte, beim ARVD. Und dann finde ich das schon so ein bisschen grenzwertig. Ich weiß, naja, Verbandszugehörigkeit, dann sollte man auch gucken, dass man den da nach außen hin repräsentiert.
Kann ich verstehen. Ja, ich sag mal so, dreckige Wäsche sollte man zu Hause waschen und nicht einfach auf der offenen Straße, ist ja klar. Ne?
Ja, aber es gibt halt auch genug, über das man reden kann, was eben halt kritikwürdig ist, beziehungsweise diskussionswürdig. Und ich finde, wenn der Verband dann oder Verbandsvertreter dann sowas anfangen, um auf Leute, dass die dann auf Leute zugehen und sagen, ja, was hast du da eigentlich erzählt da in dem Podcast? Finden wir jetzt nicht so toll.
Und sagen wir mal ehrlich,
hat keine Schnackle.
Und das ist alles irgendwie doch irgendwo in einer Art und Weise Sportpolitik, ja. Jetzt fängt wieder irgendwer an, ne? Politik und Sport gehören nicht zusammen. Und wir sagen, ey, willkommen im Leben, Bitch. Das gehört alles zusammen. Und im Sport wird auch Politik betrieben. Also, ja,
immer wo Menschen zusammenkommen und Interessen vertreten und wahren wollen, ist
dafür. Selbst wenn sie dieselben Interessen haben, ist trotzdem irgendwo Politik. Sei es wirklich Mikropolitik innerhalb von 10 Leuten und so was. Jeder handelt ja in irgendeiner Art, oh Gott, das kommt die ganzen Studiensachen wieder hoch. Ne? Also jeder handelt ja irgendwo, ne? Und das kann man dann auch schon Politik nennen. Und jeder versucht da seine Scheffeln unter das Licht zu stellen. Ist ja auch alles vollkommen okay. Aber ganz ehrlich, wir sind in der Demokratie und da muss man auch damit leben können, dass Leute auch mal reden. Ne? Wir haben eine Meinungsfreiheit, ist auch vollkommen okay. Ne? Jeder darf seine Meinung auch sagen, das ist das Schöne, ne? Egal wie bescheuert sie ist. Und dann ist man ja genau richtig in dem Podcast.
Ja. Mit welchem Thema wollten wir denn jetzt starten? Also wir haben ja jetzt ja schon mal so über Assignments und Resignments gesprochen. Wollen wir dann einfach mit weitermachen?
Willst du mich jetzt gerade richtig triggern mit diesem Wort resigned? Head Coach Jörn Möller has resigned. Oh, warum hat er denn aufgehört? Also Hintergrund ist, ne, also to resign. Also, ich meine, die deutsche Variante resignieren haut auch ganz gut hin. Die deutsche Übersetzung heißt dann im Prinzip aber dann eher auch so nach dem Motto, ja, ist nicht mehr bei uns auf gut Deutsch. Ist zurückgetreten, was denn viele halt meinen, hat halt wieder unterschrieben. Ja, Bindestriche könnten manche Sachen echt einfacher machen. Gut, wir wissen, was gemeint ist. Mir nimmt das immer ein kleines Lächeln ab. Ne? Ich finde es immer sehr, sehr nice und lustig, wenn ich sowas lese.
Ja, aber die meisten machen das ja schon mit einem Bindestrich.
Ey, du, immerhin. Ne? Seitdem ich Ladies auch weiß, dass man Ladies YS schreiben darf, ist mir alles Wurst und ich esse meine Pizzens. Ist Pizzens inzwischen auch ein guter Plural von Pizza? Ich bin der Meinung, ja. Man sollte sich auch mal in der Mitte treffen, ne? Nicht Pizzen oder Pizza, sondern Pizzens.
Pizzens, ja,
das Pizzens. Mein Gott.
Ja, also mal dieses Wort Resign dahingestellt, aber ich finde das dann halt immer witzig, wenn dann Vereinsmitglieder dann dort announced werden, die hätten jetzt gesigned.
Resign, wo ich denke so, okay, der Spielerpass wurde automatisch verlängert. Es gibt Satzungen, da steht das wirklich drin. Ne? Wenn man nicht kündigt zum 30.11. zum Beispiel, ne? Also je nach Satzung beispielsweise, ne? Oder bei manchen auch 2 Monate sogar, wenn ich bis dato gekündigt hat, dessen Spielerpass wird automatisch verlängert, das in der Satzung schon drin steht, finde ich einen sehr smarten Move. Man muss halt nur gucken, ob diese Spielerpassverlängerung auch wirklich realistisch ist. Aber manche posten das wirklich dann auch als wieder resign, wo ich denke so, okay, der hat vergessen zu kündigen, Mann. Ne, also, jetzt mal blöd gesagt, ne? Okay, ja, ich hoffe, die meisten sind dann auch so, dass sie wirklich gesagt haben, nee, ich habe auch voller Absicht nicht gekündigt. Was das Beste wäre.
Soll passieren, ja.
Stell dir mal vor, du gehst zum Headcoach hin. Übrigens, Ich kündige nicht aus voller Absicht.
Also das Gesicht ist nicht so. Ja, bei den Mercenaries habe ich irgendwo einen Post gelesen, dass da Spieler XY gesigned hätte. Ja, der Kunde war Jugendspieler und ist einfach hochgewechselt zu den Männern.
Oh, das finde ich auch so geil, ne? Also ich habe manchmal das Gefühl, ne, je niedriger, klassiger das Ding ist, ne, sei es jetzt zum Beispiel fünfte Liga Herren, ne, oder vergibt mir Frauenfootball. Und dann wird dann irgend so ein Post gemacht, Teammanager und hier Headcoach treffen sich dann mit einem Spieler oder einer Spielerin oder irgendwas dazwischen und machen da so ein Unterschriftsding, wo ich denke so, ist zumindest Content, wobei wir dann Creatoren werden. Manchmal finde ich das echt ein bisschen drüber, weil ich meine, das ist jemand, der hat jetzt den Mitgliedsantrag abgegeben. Ist ja nicht so, dass so ein richtiger Vertrag, also bei den meisten Fällen ist ja nicht, dass das ein richtiger Vertrag ist, im Sinne von dem Motto, ne?
Du kriegst jetzt Geld dafür, dass du spielst.
Ja, sondern eher so, ja, hiermit erkläre ich mich einverstanden, meine Rechte und Pflichten als Mitglied, bla bla bla, plumps und plumps, die Satzung erkenne ich an, die ich nie gesehen habe und fertig ist die Maus, ne? Und dann steht da drin, Big Signing, ja.
Ja gut, ich meine, andererseits, irgendwas musst du jetzt in der Offseason posten.
Ja, und das finde ich ja so geil. So viele machen das inzwischen. Ne?
Ja, ich bin aber auch der Meinung, also man kann da auch ein bisschen kreativer werden und vor allen Dingen so auch den Horizont ein bisschen zu erweitern mit dem, was man an Leuten zum Beispiel announced, vorstellt, introduced, keine Ahnung. Also nicht nur Spieler und Coaches, sondern wer steht denn da an der Sideline und schnippelt Obst oder verkauft die Tickets? Wer ist denn euer Stadionsprecher? Hab jetzt neulich mal, weil es mich interessiert hatte, mal versucht zu googeln, wer der Stadionsprecher bei den Rebels ist. Findest du keine Infos zu? Und ich finde, gerade der Stadionsprecher sollte da irgendwie so eine Schnittstelle sein zwischen den Zuschauern, den Fans und irgendwie den Teams. Weil wenn ich mir dann zum Beispiel mal so Fußballteams angucke, wenn ich mir hier regional angucke, erste Bundesliga Union, da ist der Stadionsprecher halt bekannt, auch bei den Fans, und der nimmt dann halt auch an irgendwelchen Events mit und kommentiert die dann da vor Ort auch in seiner Funktion als Stadionsprecher. Und dann hast du immer diese Stimme da vor Ort, die dann allen bekannt ist. Ja, und man kennt ihn halt. Und hier so ist das dann halt, naja, Lutze, der Vater von sowieso, der hat jetzt gerade mal Zeit und macht das, weiß aber sonst auch keiner.
Ja, das fand ich ja noch so lustig, als jetzt hier Jungs jetzt hier, dieser, sag ich mal, Fußball-Eklat ist jetzt hier von wegen Sicherheitsbestimmungen und sowas, ne? Da gab es auch ein Interview mit dem Vorsänger von FC Union und ich so, den, weiß. Also fand ich auch schon mal geil.
Ja, das sind die Leute mit Megafon, die sich dann so mit nackten Oberkörper vor die Meute stellen und dann...
Okay, Fußball, die kennen sich, ne? Die wissen ja. Das, ne? Aber anderes Thema, ne? Auch Team-Meetings und sowas, ne? Das passt ja ganz gut. Da stellst du ja im Prinzip ja auch immer die Crew vor, wer ist wer und sowas, ne? Und da finde ich es immer so ein schönes, sag ich mal, Qualitätsbeispiel, wenn du so ein Team-Meeting mal machst, ne? Und ich meine, du kannst ja manchmal halten wie ein Dachdecker, ne? Je weiter höher du bist, desto mehr Qualität du haben willst, desto mehr musst du, sag ich mal, auch ein bisschen mehr bieten in so einem Teammeeting, ne? Wenn du jetzt beispielsweise eine zweite Herrenmannschaft hast, oh, hallo, ne? Dann machst du ein Teammeeting, machst ja nicht keinen riesen Tara, keine Ahnung was, riesen Kino oder keine Ahnung was alles, ne? Oder mit riesen Buffet, obwohl das wäre nice.
Kartoffelsuppe ist immer gut.
Machst halt ein Teammeeting und dann sagst, ne, das ist unser Ziel, da wollen wir hin und ab jetzt Fresse halten. Kann auch funktionieren, zumindest bei einer zweiten Mannschaft. Wenn es Bier gibt. Aber ich finde es immer ein gutes Qualitätsbeispiel, wenn die auch nicht so sagen, das ist der Headcoach, das ist Offense-Coordinator, das ist der Defense-Coordinator und wenn wir Glück haben, so ein Special-Teams-Coordinator, sondern auch das ist unser Staff, bam, 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 ne? Das ist unser Support-Staff, um dann zu sehen, ah, okay, wenn ich jetzt hier hingehe, krass, die haben einen riesen Staff, die denken ja so daran. Krass. Oder? Das ist doch ein gutes Beispiel, ne?
Ja, ich finde halt, so ein Verein macht eben dann doch mehr aus, als eben nur Spieler, Coach und Vorstand, sondern es sind eben auch die Leute, die an der Sideline helfen.
Ja, oder nur das eine Team, ne? Also ich habe schon Teammeetings erlebt, da wurde halt nur vorgestellt, ne, das Team, ne, das, ich habe vor, mit euch nächste Jahr den German Bowl zu gewinnen, dann guckst du mal kurz auf, nächste Oberliga, na, okay, es wird anscheinend spannend. Und vom Verein wird nichts erzählt, ne? Dann weißt du ja unter Umständen als Mitglied noch nicht mal, dass dein Team einer Abteilung eines Vereins angehört. Mhm. Also ja. So wahnsinnige Sachen teilweise, ne? Oder wir haben eine Jugend. Krass.
Aber was mich dann auch immer so ein bisschen an diesen Posts nervt, ist dann dieses Open Practice Gedöns. Da gibt es dann halt immer so ein festes Datum.
Eins, ne?
Ja, genau. Open Practice kommt da alle hin. Und dann wird das bei den Social Media Kanälen dann halt gepostet, was dann aber nur in die Bubble reinspielt. Und ich weiß nicht, wen das dann erreichen soll. Wen sprechen sie denn dann damit an?
Also ich sag mal so, wenn du oben bist, GFL, GFL 2, Regionalliga, je nach Lage, würde ich mal sagen, ne? Wenn du das einzige Regionalliga-Team weit und breit bist, irgendwo in Sachsen beispielsweise, okay, jetzt sucht mal Dresden, ihr wisst schon, was ich meine, und ansonsten gibt es kein höherklassiges Team, dann muss er nicht großartig machen, weil die Leute, die hochklassig spielen wollen, kommen ja ohnehin zu dir.
Ja, jetzt mal folgen, was hältst du davon, dass zum Beispiel ein GFL-Team anfängt mit einem Open Practice? Was sagt dir das?
Also, ich würde sagen, als Teammanager, Vereinsverantwortlicher, Headcoach eines Nachbarvereins, was in der ähnlichen Liga spielt oder wo Leute höhere Ambitionen haben, ist das mein Schreckenstermin, wo ich erstmal alle Fotos immer durchbuste. Welcher Arsch ist da? Also vom Bauchgefühl her, ne? Innerlich, ne? Sag ich mir, oh Gott, fuck. Ne? Wenn man, sag ich mal, gezielt Leute ansprechen will und von der Sache, sag ich mal, überzeugen will und auch mal weiß, ne? Wir werden bei so einem Open Practice Day wahrscheinlich sehr viele neue Gesichter sehen, die einfach mal reinschnuppern wollen, und können wir, sag ich mal, ein schönes Programm durchfahren, wo wir denen alles mal zeigen, ne, hier, das ist unser Homefield.
Das ist ja okay für so ein unterklassiges Team, aber wenn jetzt ein GFL-Team anfängt mit Open Practice, ein GFL-Team.
Die Erfahrung zeigt leider Gottes, also wenn du Glück hast.
Bist du kurz vor Ladenschluss.
Nee, andersrum. Wenn du Glück hast, willst du einfach nur ein paar anderen Leute abgraben, nur damit sie da nicht spielen.
Okay. Weil da brauchst du kein Open Practice.
Oder du willst einfach nur viele Leute haben. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, du brauchst überhaupt Leute.
Ja,
hast, genau. Das haben wir, ich glaube, in Berlin oft erlebt, ne?
Mhm. Ja, also jüngst jetzt gesehen bei den Rebels und
da. Ach, komisch!
Da mache ich mir schon so ein bisschen Sorgen, wenn ein GFL-Team anfängt, mit einem Open Practice um die Ecke zu kommen. Aber kommen wir jetzt mal wieder zurück zum allgemeinen Open Practice-Ding. Also ich finde das ja immer schon makaber für ein, ich sag mal, Viertligateam, vielleicht auch sogar Regionalligateam, die dann anfangen, einmal im Jahr so ein Open Practice Day zu announcen, wo die Realität ja eigentlich sagt, man ist eigentlich das ganze Jahr über froh, wenn jemand Neues mit dazukommt.
Ja, und das ist so, das ist so Cargo-Kult-mäßig, weißt du, irgendwie die Amis haben es irgendwann mal vorgemacht, ne? Und man spielt das einfach so nah. Und da merkst du, dass manche Football-Vereine dann auch vieles versuchen, einfach so nachzumachen, wo ich denke so, ja, ihr seid aber nicht die NFL. Ihr müsst nicht einfach mal nur wegen dem Marketing jetzt einfach mal hoffen, ne, okay, wir sind die Philadelphia Eagles, wir machen jetzt einfach mal so ein Open Practice for Everybody, ne, und dann kommt mal Warwork an und rennt der Luzi weg. Nee. Hab den Laden offen, Mann.
Hey, wir haben bei Twitch unseren ersten Kommentar. Und zwar schreibt Furia 030 Trainingsdummy aufstocken.
das ist eine gute Idee.
Ja, aber was ja aber auch gar, also selbst Trainingsdummies haben ihre Daseinsberechtigung, weil ich meine, für die Starting-Jungs brauchst du ja dann auch Leute, die im Training gegenhalten, die meinetwegen, ja, Practice Squad im besten Falle dann irgendwie gegenhalten.
Jetzt mal ohne Scheiße, wenn ich GFL spielen will, ne, dann sollte mir die Mindestpassanzahl keine Sorgen bereiten.
Nee, das wäre schon ziemlich hart. Der Trainingsdummy könnte dann auch irgendwann mal der Spieler von morgen sein, im besten Falle dann, ne?
Ja, ich meine, Trainingsdummy ist halt auch Mitgliedsbeitrag, der darf auch umgeschädelt werden, hat ja ein Anrecht drauf.
Ja.
Aber nee, das ist es. Ich meine, ich habe es schon mal erlebt, niederlassig, ne? Da hat man auch so einen riesen Bums gemacht, ne? So, wow. Und dann kamen auch ein paar Leute halt, weil es war gerade so eine doofe, sag ich mal, Sommerpause, die ein bisschen länger war. Und hat man sich gefreut, so, hey, wir können endlich ein Scrimmage machen. Oh Mann.
Das ist es ja dann schon. Einfach ein Scrimmage machen können im Training würde einem schon meistens weiterhelfen. Die Bulldogs haben das jetzt ein bisschen, ich sag mal, von der Idee her cleverer gemacht. Die haben natürlich auch gepostet, Open Practice, aber die machen das halt jeden Donnerstag. Und könnte ich mir von der Idee her vorstellen, okay, die haben dann einen Rookie-Coach, der dann da donnerstags dann sich die Zeit dafür nimmt, um Neulinge dann halt in Football einzuführen. Was ich dann schon sinnvoller finden würde, zu sagen, hey, also wenn du anfangen willst, kannst du immer donnerstags vorbeikommen, dann passt das, dann haben wir jemanden da und dann können wir dich da richtig verarzen.
Ja, beziehungsweise dass man einfach sagt, der Tag, wo die meisten Coaches da sind, wo beispielsweise montags hatten wir auch mal gehabt, da haben wir gesagt, okay, posten wir jetzt einfach mal 3 Monate lang, wir haben Open Monday. Ne? Da sind immer ein Teammanager vorbei, da sind genug Coaches da, ne? Und zack, bums, werden die Leute auch gezielt abgeholt, dann kannst du dich dann, sag ich mal, auf den doofen Freitag konzentrieren.
Was hältst du von Combines?
Boah, leck mich am Arsch. Also ich habe gute Combines erlebt, ne, oder Leistungstests, die auch gut durchdacht waren und die auch wiederholt worden sind. Weil was nützt mir das, das mal einmal zu messen?
Cool. Und dann nie wieder anzufassen.
Also wenn du
oder nie wieder anzufassen. Genau, also wenn du Daten erhebst, ohne sie zu nutzen, ist das einfach Zeitverschwendung. Dann kannst du die Aktion halt auch schenken.
Ja, das ist nur Dreck auf Papier, ehrlich. Also
ja, du brauchst ja noch richtig Manpower, um so ein Combine dann zu organisieren und abzuhalten. Und dann hättest du dir die Zeit und Energie auch einfach sparen können und normales Training machen können.
Und was also ich denke, und vor allem, man muss es ja auch noch fundiert machen. Ne? Ich kann jetzt nicht einfach die Leute 40 Yards rennen lassen bei minus 5 Grad. Und den nächsten Leistungstest zu machen bei 12 Grad im Frühling. Komischerweise sind die wahrscheinlich denn ein kleines bisschen schneller. Unter anderem sind sie nicht so dick angezogen, der Winterspeck ist weg, weil Wintertraining hat ja vielleicht doch ein bisschen geholfen. Ne? Die kalte Luft ist in der Lunge doch nicht so brennend.
Ja, also ich finde so ein, es kommt immer darauf an, was du machst. Wenn du es wirklich jährlich wiederholst zu einem gewissen Zeitpunkt X, und das wiederholbar machst und dann auch wirklich die Daten nutzt, um mal gegen zu checken, wie waren deine Werte letztes Jahr und wie sind sie dieses Jahr, dann hast du mehr Argumente, um jemandem zu sagen, okay, du bist auf dem Weg zum Starter oder auch nicht.
Ja, und selbst das muss ja nicht mehr personenbezogen sein, ne? Beispielsweise, du hast jetzt, sag ich mal, Daten und du hast jetzt nur einmal im Jahr einen Leistungstest gemacht, ne? Jetzt kannst du, also wünsch dir was, ne? Du hast die O-Line, die Daten von 22, 23, 24, 25 und jetzt demnächst 26. Und dann kannst du sehen, dass deine O-Line insgesamt einfach schneller geworden ist, vielleicht ein bisschen schwächer geworden ist beim Bankdrücken zum Beispiel. Ne? Und schon kannst du als Offense-Koordinator sagen, ja, ich glaube, wir müssen unsere Schemes ein bisschen umbasteln, weil wir müssen jetzt mehr auf Speed gehen. Ne? Wir können nicht
Heavy Runs machen. Wenn du dann die Trainer hast, die Erfahrung haben, so eine Stellschrauben zu identifizieren und zu nutzen.
Ja, das große Bild dann nicht sehen, dann gucken sie nur, oh, der ist langsam. Ja. Guck dir die gesamte Squad mal an.
Also ich denke bei so Teams wie die Panther-Jugend macht das durchaus Sinn, um dann eben auch in diesem riesen Team, was sie da haben, die leistungsfähigsten rauszufiltern und dann eben auch den Leistungsvergleich zu machen, plus eben auch den Vergleich zum College, wo ja dann doch bestimmt ein paar Leute rumrennen, die sich vorstellen könnten oder den Wunsch hegen, da mal rüber zu machen und ein Jahr oder mehr am College zu spielen. Da macht das dann Sinn, um dann zu sagen, okay, die Werte kannst du mit denen da vergleichen und die Stimmen, dass du dann eben dieselben Übungen machst und sowas. Aber für jedes Wald- und Wiesenteam finde ich das jetzt nicht so wirklich.
Also wenn du eh schon einen kleinen Kader hast, dann ganz ehrlich.
Wenn du eh auf alle angewiesen bist.
Ne? Wenn du eh auf alle angewiesen bist, dass auch jeder spielen. Nicht nur darf, sondern auch sollte, beziehungsweise wenn du Pech hast, sogar muss, dann ist es nimm Stift und Papier, du wirst schon merken, welcher End der stärkere ist.
Ich sag mal so, also bei diesen Wald- und Wiesenteams und dann fängt halt jemand an, dann siehst du die Veränderung und die Verbesserung auch mit einem bloßen Auge.
Ja, ich wollte gerade sagen, du hast einen Receiver, der fangen kann, einer, der gute Routen laufen kann, aber Hände hat wie flüssig Brot.
Lederallergie.
Ja, also ich hatte ja auch mal einen Receiver gehabt, den habe ich dann halt Mentos irgendwann mal genannt und lassen wir das.
Ja, also wie gesagt, wenn man es dann wiederholend macht, also gleichbleibend macht und dann die Daten mit vergleicht, ist es sicherlich mal sinnvoll, das zu tun. Wobei, ja, Combine, das sind dann halt so Übungen wie ein L-Drill, ein T-Drill, Hochspringen, sind das jetzt so Werte, die dir sagen, der Junge kann Football spielen? Also ist für ein 0815-Team wahrscheinlich nicht so ausschlaggebend, als komm regelmäßig zum Training, weil wisse, wie deine Routen laufen muss und wisse, wie ein Ball gefangen wird.
Also ich sag mal so, wenn ich zum Beispiel Neulinge habe, Rookies und sowas, ne, dann macht's ja mal nicht verkehrt, mal so ein paar Basic Drills mal zu machen, um so festzustellen, okay, wie schnell ist jemand im Antritt, ne? Da sind wir im Prinzip beim 40 Yard, beim 40 Yards Dash, ne? Oh, tut mir bitte einen Gefallen, ne? Bei diesem 40 Yard Dinger, ne? Misst bitte nicht nur bei 40, misst bei 5, 10, 20 und 40, um mal rauszufinden, manche Leute haben halt ihre Endgeschwindigkeit schon auf 5 erreicht, manche erst auf 10, ne? Und schon kannst du dann bei Rookies so Pi mal Daumen sagen, Wide out, ne? Bums, weil er einfach nur scheiße schnell ist, ne? Höchstgeschwindigkeit auf 5 Yards erreicht und behält die bei 20 immer noch bei und bei 40 atmet er mal kurz durch, ne? Total cool. Dann kannst du auch teilweise auch sehen, wie wendig zum Beispiel jemand ist, ne? Jemand, der verdammt schnell auf die 40 ist, aber wendig ist wie ein Ziegelstein, der wird nicht Dibi, der wird nicht Dibi.
Ja, aber dann weißt du noch nicht so ganz genau, ob es ein Receiver oder ein Running Back ist, ne?
Ja, ne? Aber dann schon kannst du sagen, wenn du sagst, okay, der ist relativ, naja, nicht so schnell wie alle anderen, ne? Aber scheiße wendig, muss ich sagen, okay, wie ist er, wie schwer ist er, ne? Ballsicher, ne? Oder doch eher
ein Linebacker. Ja, aber das ist dann nachher Luxus, die dann größere Teams dann haben, die dann,
richtig,
dann wirklich gucken können, wen nehmen sie für welche Position. Bei vierte Liga und drunter bist du dann halt froh, wenn jemand da ist, der sagt, ich möchte das spielen.
Hallo,
wenn der 150 Kilo Mann sagt, ich möchte Receiver spielen.
Hallo, mein Dirk, ich bin Stahlkocher mit bloßer Hand. Alles klar, Defense Line.
Ja, ist doch cool. Der dann die Bratpfanne einhändig zerdrückt.
Nee, also ich sag mal so, egal welche Daten man erhebt, ne, man muss sie zumindest einmal bewusst analysieren und wenn man sie noch in Relation setzen kann, Creme de la Creme.
Absolut. Sag mal, hast du eigentlich das NFL-Spiel geguckt, das Berlin-NFL-Spiel?
Ich glaube, ich habe es nebenbei angemacht und bin weggedöst.
Ja, also es war zwar Punkte hin und her, aber letztendlich dann auch irgendwie ja mit vielen Fehlern und keine Ahnung, ob das mal wieder dem deutschen Rasen geschuldet ist. Aber was hältst du denn jetzt eigentlich generell so von NFL in Deutschland?
Also generell NFL in Europa, ich meine, abgesehen von dem Marketinggedönse und so weiter und so fort. Ich warte immer noch auf den positiven Effekt im Jugendbereich. Ich merke den noch nicht. Ich merke zwar im Jugendbereich, dass ein paar Sachen schon, sag ich mal, wieder ein bisschen Bewegung sind, aber wir sind immer noch in der Talsohle.
Ja, da
ich hoffe, wir sind in der Talsohle.
Da bist du ja schon wieder einen Schritt weiter, als ich jetzt eigentlich sein
will. Aber ansonsten, du meinst jetzt so von was bringt das uns allgemein oder
so? Nee, so wie du das jetzt so als Football-Fan findest, dass jetzt der Zirkus in Deutschland gelandet ist. Entertainst dich das? Würdest du zum Spiel gehen? Interessiert dich das nicht?
Also da mich einfach die Ticketpreise und die Stadionpreise für Wurst und Getränke doch ein bisschen abschränken, nee. Also da bin ich inzwischen, also ich bin anscheinend aus diesem Event-Alter raus. Ich habe inzwischen auf diese ganze Menschenmenge Scheiße einfach keinen Bock mehr. Also ich persönlich, ne? Ich find's cool für Leute, die das mal live sehen wollen. Coole Nummer, ne? Aber boah, jetzt beispielsweise jetzt hier in Düsseldorf, beispielsweise jetzt da an der Messearena, dann oh.
Also ich denke mir, ich hatte jetzt irgendwo gehört, dass die NFL ja langfristig eine internationale Liga werden will und damit dann doch guckt, wo könnten sie halt sesshaft werden.
Oh Gott, da fangen schon wieder Leute an zu spinnen. Ich höre sie jetzt schon.
Das war die Aussage von der NFL. Also,
Nee, aber da fangen manche an, Leute an zu spinnen, ne? Nach dem Motto, oh, wir haben doch eine, da können wir doch direkt rein. Ist
klar. Ja, ich denke mir dann bloß, okay, also so ein Spiel, oder lass es jetzt halt 2, 3 Spiele gewesen sein, okay. Aber wenn du jetzt halt ein Team in Deutschland hättest, wie viele Leute gäbe es, die diese Ticketpreise eine ganze Saison zahlen wollen würden?
Ja, beziehungsweise, ich meine, jetzt stell mal vor, ne? Also, die machen so ein europäisches Team, weil der Zulauf ja doch schön ist, ne? Ich meine, was für ein Scheißgeschäft ist denn das bitte? Ich meine, jetzt mal blöd gesagt, erstmal, bei beispielsweise 7 Saisonspielen auswärts, müssen die 7 Mal über den Teich fliegen.
Und jedes Mal eine andere Zeitzone.
Jedes Mal eine andere Zeitzone. Kann natürlich auch sein, dass sie dann, sag ich mal, dann 7 Wochen am Stück in den Staaten spielen, was nicht unsmart wäre. Aber andersrum, andere Teams müssen halt hier hinreisen. Ne? Über die Doku bin ich ja auch gespannt, wenn sie wieder einreisen. Ne? Ist ja in Amerika gerade momentan, okay, die haben jetzt inzwischen Automaten und sowas, ne? Aber für die Jungs und die halt dann, sag ich mal, nicht gebürtige Amerikaner sind, kann das sein, dass er vielleicht dann irgendwie dann Browns-Fan ist und sagst, meine Steelers, ja, du kommst ja nicht rein. Nein, Spaß beiseite, ich hoffe nicht. Also das Geld, ich meine, die werden sich wahrscheinlich gut durchrechnen, ob sich das lohnt. Ich glaube aber nicht, dass, also ich glaube noch nicht so richtig dran, weil, ne, wir haben die NFL Europe erlebt, das war denen auch doch irgendwann mal zu teuer, ne? Brr. Also ich frage mich ja auch überall, wo das, wo?
Ja gut, also Deutschland ist wohl der zweitgrößte Markt nach Amerika für die NFL. Ich denke, wirst hier schon viele Fans haben, aber ob das dann halt reicht für wir machen jetzt ein ganzes Jahr das Stadion voll, beziehungsweise die ganzen Heimspiele, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ja, ansonsten finde ich jetzt halt, okay, jetzt war die NFL in Berlin. Der Verband hat zum Anlass genommen, das damit auf den Hype-Train aufzuspringen. Wie wir vor ein paar Folgen mal berichtet hatten, wir hatten ja über das Jahresbudget des Berliner Verbandes gesprochen und da war dann nochmal so ein Posten NFL-Video und wir haben uns dann so, wie, was, wo haben wir NFL-Video? Lange nichts davon gesehen und nichts gehört. Wo sind denn jetzt diese NFL-Videos? Ja, und Monat vorher haben die dann wirklich damit angefangen, fast täglich dann da Posts zu posten mit NFL-Gedöns, Flag und hier hast du nicht gesehen. Also die haben ihre geplanten 15.000 Euro oder was das waren auf den Kopf gehauen. Es haben, von denen ich weiß, zwei Teams dann auch die Chance genutzt, dann einmal die Adler im Alexa aufzutreten, das hatte ich gesehen. War aber jetzt auch kein Riesenauftritt. Zwei Leute in Uniform, die dann so ein paar Übungen vorgemacht haben. Und dann, wie ich gehört habe, das habe ich aber nicht gesehen, Rebels dann, wo waren das? Am Potsdamer Platz, in The Place, hatten da auch einen Auftritt. Ich weiß aber nicht, ob die anderen kleinen Teams Auftritte hatten. Und ist ja auch alles gut und schön, aber ich frage mich dann halt an der Stelle, warum braucht es denn die NFL in der Stadt, dass man so eine Teamauftritte irgendwo in der Stadt organisiert? Wieso macht man das nicht vorher? Gut, ich meine, NFL, da hast du halt einen riesen Lock, die dir denn die Bürokratie aus dem Weg räumt. Aber mit ein bisschen.
Zumindest ein Türöffner. Ich meine, ich erinnere mich an den 90ern, ne? American Bowl und sowas, ne? Die waren ja eine Zeit lang für solche Veranstaltungen ja auch irgendwie ein Riesentüröffner. Ne? Ostberlin, Freizeiterholungszentrum, da gab es dann auch irgendwelche Vorführungen mit Baseball und auch Football und sowas. Ne? Ich erinnere mich mit Kopfschmerzen daran, dass wenn du als 16-Jähriger gegen ein Rebels-Herrenspiel auf einmal läufst, das war dann noch irgendwie da sehr witzig. Ne? Und die beistehenden Väter damals noch aus, die gerade mal seit 5 Jahren nicht mehr DDR-Bürger waren, haben gesagt, ah, guck mal, Baseball. True Story, wirklich. Ehrlich, ich sehe es noch nicht so. Jetzt mal, stell mal vor, ne, die machen jetzt irgendwie Germany's Germans. Oder gucken halt nach und sagen sie, hey, dieser eine coole Name ist ja noch da, ne? German Knights, Niedersachsen 18, irgendwas. Die sind noch verfügbar.
Der
Die
Name
sind noch
lebt.
verfügbar, ne? Oder von mir aus,
Und Schuhe und Vater als Head Coach.
Nee, also wenn, dann würde ich eher denken, die würden international machen, wahrscheinlich dann doch eher Staaten, International Division machen mit Japan und Mexiko oder keine Ahnung, was alles, wo vielleicht doch noch genug Publikum da wäre. Und dann würde es wahrscheinlich die European.
Europeans.
Mir fällt doch kein guter Name ein, ehrlich gesagt. Ancestors wäre vielleicht ein bisschen lustiger, ne? Oder ne, Pilgrims. Fände ich ja wenigstens lustig, ne? Aber jetzt stell mal vor, so ein europäisches Team, wie immer, whatever the fuck es heißen würde, ne? Also die würden jetzt wirklich competitive spielen, also wirklich, ne? Regular Season Spiele spielen. Stimmt, wo die schaffen die Playoffs. Bis ganz nach oben hier. Oh, America. Ja, und die gewinnen dann den Bums dann auch noch. Ich meine, dann kommt die Haller vorne und holt die Vince Lombardi rein ins Reich oder was? Und macht sich denn da auch noch unbeliebt mit so einem Spruch? Also, boah, also er hat es bei einer Bambi-Verleihung oder einer österreichischen Bambi-Verleihung so einen doofen Spruch gebracht, kam teilweise nicht gut an. Ne? Ich meine, glaubst du wirklich, die würden ein nicht US-amerikanisches, auf US-amerikanischem Boden stationiertes Team die Vase holen lassen?
Sehe ich noch nicht. Also ich denke, so wie du gesagt hast, vielleicht so eine kleine europäische Liga mit Spanien, Deutschland und also so.
Warte mal. Hatten wir da nicht was?
Hatten wir, ja. Hat nur nicht so gut funktioniert.
Hatten wir das nicht schon mal?
Naja,
hatten,
aber gewisse.
Hatten wir das nicht schon öfters mal? Hatten wir?
Ja, und gewisse Ideen haben ihre Zeit und ich glaube, damals war die Zeit noch nicht und vielleicht.
Mehrmals?
Vielleicht sieht man das irgendwann in näherer Zukunft, ich weiß es nicht. Oder man sagt halt, gut, wir grasen jetzt halt einfach so lange jetzt so mit Deutschland spielen und London Games, so lange melken wir die Kuh, wie es geht und dann verziehen wir uns wieder, keine Ahnung. Auf jeden Fall versucht man in Berlin den Hype mitzunehmen. Hier in Berlin haben sich ja dann auch, durften sich so einige Trainer dann im Lichte der NFL dann zu Wort melden und mehr, der eine mehr qualifiziert, der andere weniger, zu irgendwelchen Themen wie Inklusion, Frauenfußball und hast du nicht gesehen. Durften dann dazu auf irgendwelchen Podien sprechen, was auch okay ist. Die Diskussion oder ja, Football generell so in die Sportöffentlichkeit zu holen, ist ja cool. Ich denke mir halt bloß immer, der Verband hat bislang halt immer irgendwie die Chance nicht genutzt, öffentlich wirksam zu werden, haben jetzt quasi so ein bisschen auf die NFL gewartet und zack, da sind sie, jetzt haben sie ein bisschen gemacht. Was kommt jetzt? Jetzt haben sie halt gut Flag Football Werbung gemacht. Mona Stevens sagt, ja, die Zeit wäre nie besser gewesen für Flag Football als jetzt.
Und für Tackle Football, hat sie auch gesagt.
Okay, ich habe den Post nicht gesehen, weil. Aber es ist auch umso schöner, dass sie dann auch Tackle Football erwähnt. Ja, was ist denn jetzt mit Tackle Football? Also Fleck haben wir jetzt abgegrast, was ist jetzt mit Tackle Football?
Ja, cool war das, ne? Also Stand jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt nur Nordrhein-Westfalen reden, ne? Es schrumpft sich alles ein kleines bisschen noch weiter zusammen, habe ich das Gefühl. Zumindest was ich hier und da ein bisschen erläutern höre. Ne? Im Jugendbereich, da konsolidiert man sich jetzt langsam, ne? Teams kooperieren jetzt viel mehr, ne? Es wird auch wohl Dreierspielgemeinschaften wieder geben. Mag jeder halten, was von er will, ne? Aber manchmal musst du halt einfach mal Entscheidungen treffen und dann ist es, Hauptsache die Jungs können überhaupt Spielbetrieb anbieten.
Ja, aber wie oft haben Dreierkonstellationen funktioniert? Also
ja, bevor die Jungs gar nicht spielen, ne? Ich meine, ich weiß jetzt einer am Niederrhein, ne? Die theoretisch können sie sich die Bälle zuwerfen von zu Hause aus, weil die sind sehr nah beieinander.
Also in Berlin scheint der Pfeil so langsam wieder nach oben zu zeigen auf der Chart. Die Rebels sind ja jetzt GFL Junior wieder. Da gehören sie halt auch hin. Die Spandauer versuchen jetzt wieder eine U20 aufzubauen, nachdem sie den Headcoach ausgewechselt haben. Die Bears haben wohl eine U20, die Cobras fangen jetzt wieder an mit einer U20, also es scheint wieder so ein bisschen, ja, der Mutter nimmt wieder so ein bisschen Fahrt auf, was ganz schön ist. Und ich hoffe, dass das jetzt wieder in Schwung kommt und wir jetzt wieder vernünftige Football-Teams haben, die guten Football spielen mit einer vernünftigen Anzahl an Leuten, dass wir hier in Berlin wieder guten Jugendfußball spielen können.
Ja, ich finde es halt in der Gemengelage halt witzig, ne? Mit dem Jugendbereich, ne? Ich habe es ja letztes Jahr erlebt, ne? Also als Thema erlebt, nicht als Handlungsfeld im Sinne von das, was passiert, sondern auch diese ganzen Jugendschutzkonzepte, die jetzt immer mehr mit reinkommen, ne? An sich stellt man sich viel, viel besser auf dem Verein, ne? Wenn sie es auch ernst meinen, ne? Es gibt genug Vereine, die vergessen das leider, ne? Und es gibt andere Vereine, die wollen die Dinger wirklich inzwischen sehen. Auch letztens mal erlebt im Erwachsenenbereich, wo ich dachte, okay, krass, okay, kann man auch machen. Joa, aber ich sehe noch immer noch ein großes Problem, die Anzahl der Trainer. Also egal in welchem Bereich, ne? Herren, Frauen, Jugend, Flag.
Ja, das sehe ich auch. Also in Berlin bleiben es dieselben Trainer, die du halt immer irgendwo unterschiedlich aufschlagen siehst. Und bei anderen Vereinen siehst du dann halt, okay, der Trainer geht halt so in sein drittes, viertes, fünftes Jahr, da setzt man auf Kontinuität, so war das Wort. Kontinuität ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Man muss halt bloß aufpassen, dass das nicht in Stagnation endet. Na? Weil irgendwann.
Weil du keinen anderen hast? Weil du keinen anderen hast? Meinst du das?
Ja.
Genau. Ja, ja. Also aus Stagnation, ne? Und das ist ja etwas, was ich jetzt auch schon mal öfters mal erlebt hatte, ne? Irgendwie ein Team, sag ich mal, stagniert in der Entwicklung, beziehungsweise es wird aus Gründen etwas nicht geändert, was geändert werden könnte oder sollte. Und irgendwann, entweder löst sich das Problem oder das Problem löst sich von dir. Und meistens heißt dann so ein Problem, was sich löst, dann löst sich ein Team auf oder löst sich vom Verein. Schwierig, ne? Manchmal muss den Status quo auch immer auch gezielt in Frage stellen und aber nicht sauer sein. Und manchmal müssen auch andere Lösungen her, ne? Also Hintergrund ist der, wenn, na, ich sag mal so, lass kein Team unbeaufsichtigt als Vorstand.
Naja, ich meine, irgendwann kommt der Punkt, da hat der Trainer seine Asse ausgereizt und hat dann vielleicht nichts mehr in der Hinterhand. Und irgendwann greift dann das Prinzip von Einstein, Definition von Wahnsinn, immer wieder dasselbe zu wiederholen und ein anderes Ergebnis zu erwarten.
Das ist es ja, ne? Und die Sache ist jetzt die auch, ich habe auch das Gefühl, ne, dadurch, dass jetzt, sag ich mal, irgendwie doch einen Coaches-Mangel haben, ne? Heißt ja nicht, dass die Coaches, die übrig bleiben, ne, die Creme de la Creme sind. Mhm. Im Endeffekt sind ja die Coaches, die momentan, sag ich mal, auf dem Markt noch verfügbar sind, nicht die besten Coaches im Endeffekt, sondern, wenn ich es einfach mal die Dirty Truth raushole, sind die Coaches momentan übrig, die noch Bock und Zeit haben. Das ist das Merkmal. Nicht, dass sie gut coachen können oder gut organisieren können oder überhaupt von Football Ahnung haben.
Ich sag mal, die Coaches, die jetzt noch verfügbar sind, wurden halt nicht angerufen, weil sie keinen auf dem Zettel hatten. Das hat dann Gründe.
Das und der Rest der Coaches, wie gesagt, jetzt ich habe das Gefühl gehabt, ich habe in den letzten Monaten mehr Coaches mitbekommen, die aufgehört haben, als die neu angefangen haben.
Ja, ich glaube halt auch so unsere Generation hört jetzt auch nach und nach immer mehr auf. Also die gehen jetzt so langsam von Deck und jetzt müsste halt die nächste Generation absteppen. Was so im oberen Level, glaube ich, ganz gut funktioniert, bei den unteren eher mau ist.
Ja, ich finde es halt faszinierend, ne? Bei den Ravens selber, da gab es ja auch Coaches, die, sag ich mal, teilweise recht früh, also recht neu dabei sind und die fangen direkt GFL 2 an zu coachen. Auch mit teilweise sehr viel hochklassiger Erfahrung, ne? Finde ich super, ne? Aber da zeigt dann für mich dann auch so ein anderes Problem, ne? Es gibt keinen, sag ich mal, anderen Coaches unter Umständen, die dann sagen so, hallo, da bin ich auch, ne? Ich habe auch Bock, bei euch zu coachen, krass, du hast schon so viele Jahre Erfahrung, den nehmen wir dich ja mit an Bord und du kannst dann gleich woanders hingehen und so was, ne? Ich merk's ja im Jugendbereich, ne? Da gibt's ja teilweise Teams, die haben vielleicht ein oder zwei Coaches, ne, und sollen Elfer spielen.
Ja, das funktioniert halt nicht. Nee. Und hier in Berlin kommen halt keine neuen Trainer dazu. Also du hast es ja trotz so einer Metropole nicht so, dass jetzt Trainer hier zuziehen, Leute, die hier zuziehen, Trainererfahrung haben und dann beim Team anheuern oder so. Also gerade ab Regionalliga abwärts ist das ja dann wirklich nur quasi, ja, die Berliner Trainer, die es eh schon gibt und die dann Karussell fahren oder dann eben Eigenaufwuchs.
Ja, Reste pfeifen, ne? Also ich bin ja auch so eine Restepfeifer eigentlich, ne? Weil ich auf anderes keinen Bock mehr habe. Da habe ich gesagt, ich mache jetzt nur Position Coach bei der zweiten Mannschaft und habe einen ruhigen Nachmittag.
Ne? Habe ich dann auch so gehalten zum Schluss. Ich brauchte diesen ganzen Stress nicht mehr. Also ich wurde zwischendurch vor ein paar Wochen als Head Coach mal angefragt, ob ich Lust hätte, aber ich, also A, mir zu weit weg und B, nein, das, keine Lust. Also ja, ich, es gibt so viel Arbeit.
Ja, ich will keinen großen Frust loswerden, ne? Aber ich habe das Gefühl, viele rennen gegen Windmühlen, ne? Ich habe es letztens mal gesagt, ne? Der Klassiker ist, ne, der Coach rennt immer gegen die Windmühle namens Vorstand. Ne? Also egal in welchem Verein ich war, immer wieder irgendwo erlebt, ne? Man rennt ja immer gegen die Mühle Vorstand. Was ich bitter finde, ist, wenn es denn Coaches gibt, die nicht die Reflexion haben auf sich, beziehungsweise über die andere Seite. Und ich sag mal so aus meiner Vorstandserfahrung, kann ich sagen, als Vorstand in Dreierregel, ne, du hast Thema A, um das musst du dich kümmern, weil es viel wichtiger ist als Thema B. Und irgendwann vergisst du, dass es noch Thema C gibt. Aber Thema D, die fickt dich am Ende des Jahres, weil das hast du gar nicht auf dem Schirm gehabt, ne? Aber A hat geklappt. Und alle sind so am Meckern, dass du nur A bearbeitet hast. Warum? Du bist nur Ehrenamtler.
Na, ich denke mir halt auch in Ermangelung dadurch, dass die Vorstände eben die Trainer nicht kennen und sie nehmen, weil sonst kein anderer da ist, gibt es dann immer schon so falsche Grundvoraussetzungen, die dann am Ende des Tages dann halt größer werden und du merkst, okay, der Gegenüber ist nicht das, was ich erwartet habe. Auch wenn er vielleicht, also der Gegenüber weiß vielleicht gar nicht, was du für Erwartungen hattest, aber du hast sie auf jeden Fall nicht erfüllt und dann gibt's halt unausgesprochenen Stress und ja, und dann trennen sie sich halt wieder, ohne drüber richtig gesprochen zu haben.
Ja, und diese Stressreaktionen, die können ja teilweise, ich meine, die haben ja manchmal auch die ersten Gründe, ne? Man fühlt sich missverstanden, man fühlt sich falsch verstanden oder wenn du Pech hast, ist jemand, sag ich mal, wirklich toxisch unterwegs, ne, und hat sehr, sehr eigene Interessen, das ist über dem politischen Denken dabei, ne, und macht dann irgendwelche komischen Sachen relativ subversiv und auf einmal haut er ab, ne. Ich habe es mal vor Jahren mal gehabt, da war man in einem Vorstand im Ruhrgebiet, ne, und hatten gerade den Vorstand neu übernommen und ein Jugendtrainer hat immer gesagt, alles cool, alles cool, alles cool, ne, und am Ende des Jahres flattern auf einmal 40 Kündigungen rein. Hä? Ne, weil das hast du, da frage ich ja nicht meinen Cousin, ja, der sagt ja jedes Mal einmal im Monat, alles cool, ne. Weil du halt Augen nicht aufmachst, ne? Und so einen Charakter erlebst du ja dann auch. Und, ne, wenn wir jetzt dabei sind, es gibt wenig Coaches momentan, macht sich das stark bemerkbar, finde ich.
Ich merke, ich muss, glaube ich, mit meinem Rodecaster irgendwie mal auf Werkeinstellungen zurücksetzen. Ich habe vorhin extra noch die Aufnahmetaste gedrückt und er hat nicht aufgenommen.
Also ich bin ganz froh, dass ich das günstige Variante von Maona habe. Gibt es übrigens bei Black Friday auch wieder, ne? Hat nur ein Fuffi gekostet. Nur ein Fuffi.
Ja, gut, dass du hier mit Zoom nochmal aufnimmst, ey.
Ja, ja, ne?
Krieg also schon eine Krawatte hier. Aber wir hatten auch über Kontinuität gesprochen und da bin ich dann bei den Cobra Ladies drüber gestolpert, die dann ganz stolz verkündet haben, dass dann Tom Balco dann da in sein nächstes Jahr geht. Und da habe ich mir dann gedacht, ja gut, Kontinuität sinnvoll und bis zu einem gewissen Grad sinnvoll. Aber jetzt ist es ja so, dass die denn zum Beispiel in den letzten 2 Jahren ja nichts mehr gerissen haben, ja, in der Siebener Liga. Und dann bin ich so über deren Teammotto gestoßen und hier haben ja gleich 3, also nicht 1, nicht 2, nein, die hauen da gleich mit 3 Dingern auf die Kacke. Erst ist es dann so Navy Blood, okay, habe ich mir dann so gedacht, na, ist jetzt die Farbe Navy, mit der wir spielen, jetzt das Ding, womit wir uns von anderen unterscheiden? Weiß ich nicht. Born in Berlin, weiß nicht, ob das für jeden zutrifft, der Spielerin, dass man in Berlin geboren ist. Vor allen Dingen, ist das jetzt ein Qualitätsmerkmal, wenn man immer wieder gegen Hamburg verliert? Ich weiß es nicht. Und der dritte Spruch, da bin ich dann aus dem Feix nicht mehr rausgekommen, Build to Dominate, wo ich mir auch dachte, okay, wie gesagt, die letzten Jahre nichts mehr gerissen, gegen Hamburg verloren und ich weiß nicht, ist das Build to Dominate, ist das jetzt so der Plan B für die Tätigkeit, wenn es mit Football nicht mehr funktioniert?
Also du, also...
Sorry, Leute.
Ich habe hier das Gefühl, dass du im Damenbereich mit Teammottos, also entweder hast du ein geniales Teammotto oder haust voll in die Krütze. Ne? All in war auch so ein
Team. Worunter fällt das jetzt bei dir? Voll in die Krütze oder genial?
Also ich hatte auch schon ein Teammotto erlebt, dann hieß es denn All in, wo ich dachte so, okay, dann kommen da so Mädels an und da steht dann so All in drin. Ich so, okay, geil, ne? Ich war auch mal in Thailand, ne? Nee, sorry, ey, Alter. Schwierig, ne? Man muss ja manchmal die Spielerin fragen, ob sie damit einverstanden sind.
Ja, genau.
Wenn die Spielerinnen mit Letzteren einverstanden sind, dann habe ich dann ehrlich gesagt Angst vor denen. Ne, ich bin da eher nicht so in dieser Thematik so tief drin oder drunter oder daneben oder angenagelt, je nachdem, ne, nagelt mich doch ans Andreaskreuz. Nein, Spaß beiseite.
Also ich dachte mir dann so, bei Build to Dominate, sind das jetzt Leute, die dafür bezahlen, dominiert zu werden, oder wen meinen sie da jetzt? Wen dominieren sie denn jetzt?
Also jetzt mal blöd gesagt, vielleicht ist es auch die Kampfansage an Hamburg, ne?
Ja,
ich meine, da sind wahrscheinlich ein paar dabei, ne? Also jetzt, ich will mal Vorteile bearbeiten, ne? Hamburg, St. Pauli, Reeperbahn, da sind wahrscheinlich ein paar dabei, die gegen ganz gut kennen, ne? Und dann sagen so, oh krass, die kommen jetzt aber ganz schön drüber, ne?
Ja, jetzt kommen die mit dem Paddel zum Spiel und dann gibt's den Hintern voll.
Bam, bam, bam. Nein, also das ist jetzt wirklich doof, ne? Aber
Groß aus Latex, keine Ahnung.
Also ich mag kernige Sachen, ne?
Zumindest. Aber man muss auch was dahinter stecken.
Ja, es ist halt immer ein bisschen peinlich, ne, wenn du, also ich find's immer ein bisschen schwierig, wenn du mit ankommst, ne, und sagst, ne, build to dominate beispielsweise, ne, oder dominate in all oder und dann verlierst du 72-0. Also ich hoffe nicht, dass es passiert, ne, aber das ist dann halt immer schwierig, ne, ne, realistische Erwartungshaltung generieren und das gleich auch im Motto reinpacken, ne.
Oder fake it till you make it.
Fake it till... Wir sind in diesen Zeitalter angekommen. Da musst du die Emotionen bedienen. Nicht den Fakt, der dahinter steckt, sondern die Emotionen.
Du bist so, wie du dich fühlst.
Du visualize, ne? Du musst es im Prinzip herbeidenken und dann wird es schon passieren. Oh Gottes Willen, wer dieses Selbsthilfebuch damals gelesen hat,
der muss es manifestieren.
Ja, manifestieren. Also ganz ehrlich, die Leute, die diese Bücher gelesen haben, die haben es anscheinend nicht verstanden. Ne? Also, einer der Kernsätze war ja damals, ne, wenn du dir es vorstellen kannst, es zu schaffen, kannst du es auch schaffen. Mhm. Subtext, belüg dich nicht selber, du Idiot.
Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, auf Mount Everest zu klettern. Wird mir nie passieren, weil werde ich schon bei dem ersten Kilometer an Herzschlag.
Also wenn ich meiner Frau sage, ich könnte mir vorstellen, auf dem Mount Everest hochzuklettern, misst die erstmal bei mir Rektalfieber mit 5 Meter Anlauf. Ganz ehrlich. Ne? Und wenn ich mir das selber auch noch einrede, dass ich das kann, dann habe ich da irgendwie ein Ding an der Bommel. Ne? Man sollte sich vielleicht selber auch ein bisschen reflektieren und sagen, ja, passt ja schon. Ne? Aber gut, das sind zu der Selbsthilfe. Ne? Man muss es nur manifestieren, ja klar. Man sollte den Weg dahin auch manifestieren, um vielleicht zu merken, nope. Aber zumindest haben sie ein Team-Motto. Ich meine, bei der zweiten Mannschaft haben wir auch schon kurz
überlegt. Sie haben drei.
Immerhin drei. Also manche haben gar keins, ne? Also man muss ja mal.
Es scheint was Besonderes zu sein, in Navy zu spielen. Also Navy Blau, beziehungsweise ich dachte dann so, Navy Blood, also sind wir jetzt die neue kaiserliche Marine oder was ist hier los?
Blood, Sweat and Tears. Nein. lieber drei Motto als gar kein Motto? Ich meine, ganz ehrlich, wir haben jetzt letztens.
Ja, auch wenn das erste nicht wirkt, dann nimmst du das nächste.
Ich meine, du kannst doch mal lustige Teammottos machen, ne? Bei der zweiten Mannschaft haben wir auch überlegt zu sagen, der Saisonmotto ist, wir sind kein Tierheim.
Ja, okay.
Ja. Hauptsache, wir finden es lustig, ne? Da merkst du ja, dass.
Bei der Cobras-Jugend hatten wir damals, bis einer heult.
Ich hatte mal Schädelsuppe.
Ne? Ja, aber da merkst du dann halt, ne, nicht jedes Motto zündet irgendwie.
Zündet oder kommt teilweise gut an, ne?
Ja, und da habe ich mich dann auch gefragt, genau das, was du dann gesagt hast. Wissen die Spielerinnen um dieses Motto? Hat man sie gefragt oder wurde das jetzt einfach so von irgendjemandem beschlossen?
Letzteres einfach so, also Teammottos kannst du relativ schnell erstellen, das ist kein Thema, heutzutage mit ChatGPT kein Thema, aber ich bin großer Fan davon, wenn so ein Teammotto auch irgendwie entweder eine Story dahinter hat oder ein gewisses Mojo und du das vielleicht im Training dann auch rüberbringen kannst irgendwie, weil ansonsten ist es einfach nur so eine Worthülse.
Irgendein Satz auf dem T-Shirt. Und wenn ich dann so ein Trainingsvideo sehe, wo dann halt wieder half O-Line trainiert wird oder so, dann oder wo der Trainer dann mit in der O-Line steht, okay, sieht sehr dominant aus. Ich will auch niemanden dissen.
Man sollte halt nur wissen, was man sag ich mal rausballert an die Leute ans Team, ne, und das dann auch mit Leben füllen und auch beibehalten, ne?
Ja. Ich meine generell machen sie da jetzt viel Online-Content, machen da so eine Art Interviews jetzt, wo zum Beispiel jetzt gesagt, warum sollte man zu den Cobras gehen? Das ist, finde ich, eine sehr gute Frage.
Das ist doch mal dein Punkt, ne? Warum soll man zu dir gehen?
Genau, und dann ist das schon mal ein Gedanke mehr, den viele nicht machen. Das schon okay. Hast du denn irgendwie frauenfußballmäßig aus deiner Region was zu berichten?
Verdammt viel Gossip. Also, Gossip. Okay, Herr Football, hör zu.
Vielleicht nehme ich mal das Lied Gossip mit Heavy Cross, wo wir vorhin auch mit am Kreuz
waren. Andreas Kreuz, ja, super, ne? Also ich weiß nicht, was in Bochum los ist. Mein letzter Erkenntnisstand war von den Bochum Miners, ne, dass ich gefühlt da weniger Miners rumgestehen absehen als Coesfelder, als auch Münster. Ne, für die Leute, die nicht aus der Gegend kommen, ist weit weg. Ist ja okay. Falconets haben jetzt wieder angefangen mit Training, wollen auch wieder fleißig dabei sein. Mein letzter Erkenntnisstand war, sieht schwierig aus.
Ich hatte gehört, dass Düsseldorf jetzt irgendwie wieder ein Frauenteam haben.
Das ist doch ein Riesengeheimnis, Mann. Das ist doch ein Riesengeheimnis. Düsseldorf hat da wieder großartig gepostet nach dem Motto, große News kommen, Sportstadt Düsseldorf. Sportstadt Düsseldorf ist im Prinzip so eine Agentur von der Stadt Düsseldorf für Sportsachen.
Ist nicht dran, meinst du?
Ja, also Big News coming, ne? Und im Endeffekt, ne, die also es wird langsam statistisch interessant, ne? Ich glaube 2006 gab es die Panther Ladies, dann waren die weg wegen irgendwas, wegen Vorstand. Dann gab es die 2014 wieder aus der Taufe gehoben, dann 2017 auch alle weg bis auf eine wegen Vorstand. Dann 2018 kam die Noise Fox dahin, oder die eben, Entschuldigung, die Noise Fox, die irgendwann mal die Schiefbahn Riders waren, die irgendwann die Noise Legion, es war, ach, hör mir auf, also auf jeden Fall wurden die denn mal die Düsseldorf Panther Ladies, dann zu Corona sind die dann auch, weg, wegen.
Da haben wir drüber gesprochen, ja.
Ja, ne, und, ja, jetzt, gibt's die Panther Ladies 4.0 in 20 Jahren.
Aber wo haben die jetzt auf einmal die Leiber her? Entschuldigung, canceln wir.
Leiber.
Wo haben sie denn die Damen her? Tut mir wirklich leid, das war nicht angebracht. Sorry, wo haben sie die Damen her?
Höchstpersönliche Meinung ist, der Head Coach möchte für die Düsseldorf Panther spielen und schlägt jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe und nimmt einen Großteil der Ravens Ladies mit nach Düsseldorf. Und zwar einen sehr überwiegenden Großteil, also die noch da waren, ne, bei der Trainingsbeteiligung von, ach, ich will mir den Mund nicht verbrennen, aber gut. Sie suchen jetzt ihr Heil in Düsseldorf, ne, aus ihrer Sicht nachvollziehbaren Gründen. War das jetzt einigermaßen juristisch okay gesagt? Also aus ihrer Sicht nachvollziehbaren Gründen, aus ihrer Sicht. Nicht aus meiner Sicht.
Ja.
Nicht aus Sicht anderer, ne? Ich finde es halt sehr, sehr witzig, denn fahren die jetzt nach von Krefeld aus und viele Mädels kamen halt aus Krefeld-Umgebung und fahren dann halt jetzt, ja, also wenn sie Glück haben, sollen sie den Trainingsplatz jetzt auch haben in der im Arena-Sportpark, 25 Kilometer entfernt von Krefeld City. Gut, manche fahren dann halt statt 20 Kilometer zum Training halt 50 Kilometer. Viel Spaß dabei. Ne? Düsseldorf ist auch total gut überlegt, weil wir haben jetzt hier sehr viele Baustellen, die länger dauern. Und wenn sie dann ausweichen müssten, was am Arena-Sportpark öfters schon mal vorkommen könnte, ne? Weil der Arena-Sportpark, da spielt dann auch Fortuna. Onitaler singt dann auch manchmal ein paar Arien, ne? Und dann sind irgendwelche anderen Großveranstaltungen und dummerweise auch noch das Messegelände nebeneinander. Wird dann vielleicht auch ein bisschen Kacke, aus eigener Erfahrung, es war Kacke, ne? Und wenn du halt da trainierst, ist auch dummerweise auch noch die Einflugschneise. Mein Gott. Also Top-Location. Ne? Deswegen sind die Düsseldorf Panther ja froh, dass sie nach Garath gezogen sind. Und dreimal raten, wie viele Kilometer das denn entfernt ist. Noch weiter aus Krefeld? 50 Kilometer statt 25. Wer das fahren will, viel Spaß dabei.
Ich wollte gerade sagen, also die Fahrt von Düsseldorf nach Krefeld war schon
Stunde.
Ja.
Eine Stunde im Berufsverkehr, wenn du gut durchkommst. Wenn, und jetzt kommt das Lustige, nicht die A59 bei uns, also die jetzt nach Garath aus Düsseldorf City rausfährt, da fährt so eine Autobahn quasi, ne, von Düsseldorf Stadtmitte runter in den Süden Richtung Langfeld. Und Garath ist ja sehr kurz vor Langfeld. Fährst du da runter, die 59, und die 59 ist dann, sag ich mal, jetzt nur für 9 Monate Richtung Langfeld gesperrt, was im Berufsverkehr vielleicht so ein paar kleine Probleme führt, ne? Rheinbrücken sind in Düsseldorf auch ein paar gesperrt. Wir freuen uns gerade hier tierisch. Und wenn die 59 Richtung Langfeld nicht mehr gesperrt ist, dann ist sie Richtung Düsseldorf gesperrt, ne? Ey, Prost Mahlzeit dabei, freut euch.
Klingt
also cool. Also meine persönliche Meinung ist, dieser Wechsel, der wird jetzt offiziell wohl jetzt irgendwann jetzt wohl mal bekannt gegeben, ne? Viele wissen schon Bescheid eigentlich, dass es jetzt vollzogen worden ist. Manche finden es, na, wie sie es halt finden sollen, ne? Ich meine, man hat teilweise nicht gewusst, dass sie gehen wollen und auf einmal stand Mitte letzter Woche, glaube ich, auf einmal so, ja, die gehen, wie die gehen. So ungefähr war das. Ne? So, wie die gehen jetzt, ne? Und das Lustige ist einfach nur, soweit ich gehört habe und gelesen habe, ne, wollen die wohl nächstes Jahr zweite Damen-Bundesliga spielen, wo ich dann auf den Kalender gucke und mir denke,
Müssen sie sich demnächst melden?
Ich bin der Meinung, die Meldefrist läuft am 30.11. aus.
Ist ja nicht mal lang.
Ich sag mal so, jeder einzelnen Spielerin, also fast jeder einzelnen Spielerin, wünsche ich, dass sie nächstes Jahr spielen kann.
Ja.
Könnt ihr jetzt rauslesen, was ihr wollt.
Ich meine, in NRW gibt es genug Teams, die nicht mehr antreten konnten, weil zu wenig Spielerinnen.
Ja, und das ist jetzt so eine Gefahr, die wir so, ich habe auch mit anderen Coaches mal gesprochen, die man jetzt momentan Nordrhein-Westfalen sieht. Es könnte sogar sein, dass nächstes Jahr vielleicht nur ein Team gibt, was im Spielbetrieb ist, und dann ist die Frage, welches?
Nein.
Ne? Also die Gefahr ist momentan irgendwo doch ein bisschen da, weil aus Mülheim zum Beispiel habe ich gehört, fast alle Spielerinnen sollen angeblich mehr Flag Football spielen wollen, jetzt aus irgendwelchen Gründen.
Ist gesünder.
Ja, ist mehr Hype. Also ist jetzt nur Gerüchteküche. Gucken wir, was dran ist. Ich meine, Frauenfußball ist ja, also eine Ansammlung an, ja, Charakteren, an schwierigen Charakteren, ne?
Ja, was
Mit
mich zum
sehr viel
Beispiel auch,
Geltungsdrang, und ich rede ja nicht von den Spielerinnen.
was mich ja auch gewundert hatte, letztes Jahr war ja überraschend Schwäbisch Hall Meister geworden oder Meisterin geworden, nachdem sie in diesem Jahr auch erstmalig in der Damenbundesliga angefangen hatten, und dieses Jahr haben sie richtig schlecht abgeschnitten. Da hatte ich mich dann auch mal gefragt, was da los ist.
Ja, aber das ist Frauenfußball selber, ich bin nicht der Meinung, ist immer so eine Art Mikrofieberthermometer für Football. Ne? Weil das halt so ein kleiner Mikrokosmos ist und unseres sehr kleinen Bereiches, und da sich alle Probleme und Chancen, die wir haben, einfach vervielfältigen. Ne? Haben wir Probleme, vervielfältigen sich da ins Negative, haben wir einen guten Zulauf, wird es viel, viel besser. Ne? Als dieser Football-Hype angefangen hat vor knapp 10 Jahren, ne? Da hat man es im Frauenfußball richtig gemerkt, ne? Dann gab es auf einmal 18 DBL2-Teams oder 27 oder irgendwie sowas, ne? Also extrem mehr. 10 Jahre vorher waren es ja gerade mal zwei. Ne? Und jetzt?
Tja, weiß nicht, ob was dran ist, ob man das so eins zu eins übertragen kann auf Jugend- und Herrenfußball. Also so was Vereinspolitik angeht, vielleicht, aber.
Ja, aber so eine Sache, dass, sag ich mal, dass sich Coaches, sag ich mal, zerstreiten mit einem Vorstand oder sowas. Ich meine, jetzt Düsseldorf Panther, ne, das waren jetzt, glaube ich, dreimal, glaube ich sogar. Die Akteure von damals sind ja gar nicht mehr in diesen Vereinen tätig, deswegen ist das ganz gut so, ehrlich gesagt. Kann man auch mal offen drüber reden, ne? Dann gab es auch große Streitereien, und dann haben halt Leute den Verein verlassen, was normal ist, ne? Ich finde es halt immer nur faszinierend, wenn so eine ganze Abteilung, Team geht, ne? Das heißt, dann ist da wieder irgendwas in der Kommunikation, und jetzt will ich keinen Schuldigen benennen, auch wenn ich meiner Sicht das eventuell, sag ich mal, relativ einfach sehen könnte, aber ich sehe es nicht so einfach. Es sind ja immer Leute, zwei Seiten von der Kommunikation immer irgendwo beteiligt, und ich finde es immer krass, wenn so etwas passiert, weil da sind wir auf einer Eskalationstreppe ganz oben angekommen, und ich finde es immer schlimm, wenn ein Beteiligter in dieser Kommunikation von dieser Eskalation gar nichts mitkriegt. Wenn man
Naja,
einfach geht, ne?
die Frage ist dann halt immer, wie verhalten sich die Akteure, ne? Also wenn der Trainer unzufrieden ist, hat er überhaupt Zugang zum Vorstand? Lässt er sich mal blicken, um mal die Stimmung aufzufangen? Oder ist der Vorstand mit anderen Dingen beschäftigt? Will der
Oder
Trainer überhaupt reden?
will er überhaupt reden? Das hat ja damals in Duisburg gehabt, ne? Der hatte schon 10 Monate vorher schon den Entschluss gefasst, er haut mit den Jungs ab. Bums. Also hatten wir mit ihnen, sag ich mal, ein relativ laues Jahr gehabt, war alles gut. Er hat Spiel gewonnen und ist dann halt gegangen mit allen, ne? War dann von langer Hand anscheinend geplant, und das hat uns halt hardcore erwischt kalt, ne? War extrem blöd. Aber hat mir damals auch gezeigt, so, boah, leck mich am Arsch. Nur weil jemand sagt, es ist alles gut, ist nicht alles gut.
Ja, das wirst du immer wieder haben. Das wird sich nicht ändern.
Das wird sich nicht ändern. Es ist halt dann immer nur in dieser Gemengelage halt immer so, boah, ne?
Ja, also ich finde halt, ein Vorstand sollte wissen, was in seinem Verein vor sich geht, und sollte dann eben auch vor Ort sein, um sich, wie gesagt, eine Stimmung selbst abzuholen und vielleicht dann auch mal proaktiv Gespräche führen. Weil ich hatte neulich jetzt auch mal wieder ein Interview mit Döbler gehabt. Und dann habe ich ihn auch mal gefragt, also, weißt du, als ich noch bei den Bears war, dann mal beim Jugendtraining dann mal so rumgeguckt, und da habe ich dann auch Szenen gesehen, die mir nicht gefallen haben. Wie ist das dann eigentlich? machst du da irgendwie so einen Quality-Check und sprichst mal mit den Leuten, was jetzt abgearbeitet werden muss? Und er sagte ja. Dann glaube ich das, aber das finde ich eben, ist halt die Aufgabe eines Vorstandes, sicherzustellen, dass es einen Fahrplan für die zu betreuende Mannschaft gibt und dass der Trainer diese einhält, und der Vorstand hat das Recht und die Pflicht, das zu kontrollieren und nachzuhalten.
Ja, und das ist ja meistens dann nicht mal, dass du einen richtigen Quality Control Coach brauchst oder beauftragt, sondern einfach nur jemanden, der außerhalb des Alltagsstresses einfach mal drüber guckt. Um mal, ja, so eine Stimmung abzufangen oder sowas. Ja. Das kann schon ganz schön viel helfen. Weil das hatte ich mal, Düsseldorf Panther, 2017, zweite Mannschaft. Ich war da nur am Rande involviert, weil wir damals mitgeholfen haben, die Coaches überhaupt zu akquirieren, ne? Und dann hatte ich im Laufe des Jahres mitgerichtet, da ist die Stimmung gerade nicht sehr gut, ne? Die Coaches haben gesagt, ne, die haben schon Bescheid gesagt, dass sie keinen Bock mehr haben. Und es war dann schon, ja, vor der Rückrunde. Ne, also würde ich jetzt sagen, genug Zeit zum Reagieren eigentlich. Ne? So, wenn du Juni, Juli Bescheid sagst, ne, ich habe keine Lust mehr, dann könnte man sagen, ne, zum Oktober hin könnte man eventuell schon mal nicht vielleicht eine Lösung parat haben, aber den Plan zur Lösung, ne, den Weg dahin. Und dann gab es ein Teammeeting, ich glaube, das war damals November, lass mich lügen, ich glaube, das war November. Und dann habe ich da mit dem Coach gesprochen, er hat gesagt, ja, ich habe jetzt so ein Abschlussmeeting einmal eingeladen, weil ich dachte, ich mache jetzt einfach mal einen, weil vom Vorstand habe ich nichts gehört. Hab den eingeladen und kam einer vom Vorstand und der konnte auch keine Aussage treffen, wie es weitergeht. Also so gar keine. Also nicht mal die Absichtserklärung.
Ja, aber woran liegt das denn meistens? Nämlich, dass die Leute im Vorstand keine Trainer kennen. Und von der Warte her würde ich es eigentlich wichtig finden, dass jeder Landesverband eine eigene Convention abhält, wo sowohl eben halt auch Vereinsvorstände und auch Trainer sich mal blicken lassen, sich dann austauschen, um dann halt auch mal Kontakte zu knüpfen und einfach mal ein bisschen Gossip betreiben, um dann einfach zu sagen, ah, weißt du, jetzt fehlt mir Trainer, mit dem habe ich doch vor ein paar Monaten gesprochen, der macht irgendwie gerade Pause, aber vielleicht hat er gerade Bock.
Sowas. Ja, dass jeder Verband einfach mal so eine verschissene Trainerdatenbank hat. Und da rede ich jetzt nicht von Europlayers. Ja. Europlayer ist ja auch nur Quakes-List für Leute, die sich selber einen runterkeulen wollen, wo sie überall schon waren.
Ja, aber dann hast du ja wieder den Umstand, dass da jemand drinsteht, den du nicht persönlich getroffen hast unter Umständen.
Ja.
Und da finde ich dann halt so eine Convention, wo man sich dann halt einfach mal wirklich austauscht, wo man mal hingeht zu dem Trainer, ey, du, hallo, ich bin hier der Kälte von den Spreewaldgurken, hab schon mal was von dir gehört, bla bla, lass uns mal ins Gespräch kommen, kannst du mal dir vorstellen, bei uns irgendwie eine Klinik zu geben, und dann irgendwie so, weißt du, dass man einfach ins Gespräch kommt und weiß, wer ist denn der Typ da eigentlich?
Also ich stelle mir das sowas in Berlin machbar vor. Im Fegefeuer der Altigkeiten in Berlin, glaube ich, dann auch wieder die Nähe wahrscheinlich auch das größte Problem. Ihren Flächenbundesländern wie Nordrhein-Westfalen, es gibt ja genug Leute, die haben schon auf die normalen Veranstaltungen vom Verband keinen Bock. Mhm. Ne? Also ich sag ja nur, die Verbandstagungen, ne? Die Mitgliederversammlungen, ne? Wo gefühlt ein Großteil der Vereine nicht mal hinfährt, dummerweise, und sich dann am Ende über den Verband beschweren. Und das finde ich halt so lustig, ne? Mitglieder beschweren sich über den Vorstand, ne? Und Mitglieder kann Spieler sein, können auch Vereine im Verband sein. Es ist überall derselbe Bums, ne?
Da muss ich dann aber mal sagen, also auch wenn ich immer über den Verbandstag bei uns in Berlin geschimpft habe, und ich finde halt auch zu Recht, ein Gutes hatte es ja. Dadurch, dass eben eine Pflichtveranstaltung war, hast du dort Hunz und Kunz aus dem Berliner Football getroffen. Also du hast wirklich alle Trainer getroffen. So, wenn jetzt noch eben die Vereinsvorstände mit dazukommen, dass man denen also einen Grund gibt, dass sie da eben auch mit teilnehmen, dass es da eben vielleicht dann auch nochmal wie bei der BBC eben eine Convention genau für Vorstände gibt, und dass dann Trainer mit da rumrennen und die sich zwangsläufig begegnen, das wäre ja mal, also das wäre noch weiteres Plus für diese Veranstaltung. Wenn die Trainer eh schon alle da sind, dann mach doch mal was draus.
Jetzt finde ich ein bisschen, die Idee an sich ist eine schöne Idee. Ich weiß nicht, ob das durchführbar ist, aber man sollte nicht jede Idee, nur weil man Zweifel drin hat, einfach nicht durchführen lassen, sondern einfach mal sagen, ey,
fuck ja, it, try also, it. Try also es it. gibt Also ich hatte vor ein paar Wochen den Curtis von den Spandauer Bulldogs hier gehabt und der hatte mir den Eindruck dann geschildert, weil ich ihn gefragt habe, wie siehst du den Berliner Football, weil er kommt ja von außerhalb, dass er eben das Gefühl hat, dass es hier so Trainerklicken gibt, die dann zusammenhängen. Ne? Und wenn der eine Trainer dahin geht, dann geht ein großer Teil da mit. Und das nehme ich zum gewissen Teil auch so wahr. Und dann ja, ist es dort schwierig, einen einzelnen Trainer dann rauszupicken und zu sagen, dich könnte ich jetzt hier gebrauchen. Ohne dass du dann jetzt halt die komplette Clique wieder am Hals hast.
Ja, das ist auch die Nähe in Berlin halt das große Problem. Aber ich sehe aber sowas aber auch in Nordrhein-Westfalen, ne? Wenn du so eine Crew hast, die schon lange zusammen ist, ja, dann kommt der halt mit, ne? Das ist irgendwie ganz normal. Das ist manchmal komisch, wenn ein Trainer dort auftaucht und der andere auf einmal nicht da ist und denkst so, mögen die sich nicht mehr. Nee, also jetzt mal ohne Scheiß, ne? Schönes Beispiel, ne? Coach Koschi, der hat ja auch immer so einen relativ festen, ja, nicht so hardcore fest, aber dort immer so sind die Leute, mit denen er gut coachen kann. Ich meine, ist ja auch für mich auch ein gutes Merkmal, wenn Coach immer seine Buddies hat, mit denen er dann irgendwo hingeht und so weiter und so fort, ne? Dann ist man wenigstens eingespielt. Hat seine guten Vorteile, ne? Einziger Nachteil für den Verein selber ist, ne? Wenn es mit der Gurke verscherzt, dann sind die alle weg.
Ja, andersrum ist halt, wenn du dann halt irgendwo eine Trainerklicke hast und jetzt kommst du als Trainer, der diese Clique nicht kennt, mit dazu, ist es unglaublich schwierig, da reinzukommen. Ja. Du bist dann immer irgendwie ein Außenseiter. Das habe ich damals bei den Adlern 2017 gemerkt, als ich da als GFL-O-Line-Coach angefangen hatte. Es war für mich sehr schwer, in diese Clique reinzukommen, weil die sich alle seit Jahren kannten, ihre Insider-Witze hatten, die ich nicht verstanden habe und das macht keinen Spaß, da fühlst du dich ausgegrenzt. Genauso jetzt halt auch vor kurzem, wo ich bei den Bears war, die kannten sich alle, ich komme neu dazu und dann musste erstmal rausfinden, wie sind die Vibes, wer ist mit wem und bla und blub und wie spricht man miteinander. Das ist schon schwierig und ja, also ich verstehe so eine Gruppendynamik und wenn eine Clique sagt, die will zusammenbleiben, weil die sich schon seit Jahren kennen, verstehe ich, macht's aber auch nicht einfacher.
Was ich manchmal witzig finde, aber auch jetzt so, ich meine, Trainer sind ja auch komischerweise menschliche, soziale Wesen, habe ich mal irgendwo gehört, ne?
Naja, ob die so sozial sind, weiß ich nicht.
Darauf ich auch gerade hinaus, Mann. Nee, kriegst aber auch mit, ne? Ich meine, wir sind ja selber nicht besser, ne? Ich meine, wir beide haben schon über den einen oder anderen Trainer unser Mund mehr als zerrissen. Mhm. Ne? Im Privaten als auch im... Bitte löscht diese Folge. Also egal welche, löscht sie einfach. Ne? Und dann kriegst du dann auch mit, diese Vibes, ne? Das gefällt mir gerade ganz gut. Dann kriegst du mit, dass der Coach A sich über Coach B aufregt, ne? Mit hin zu teilweise, mit dem will ich nie wieder coachen. Und zwei Jahre später, das ist jetzt dein Offense-Coordinator. Der, mit dem du nie wieder coachen wolltest, das ist jetzt dein Offense-Coordinator.
Aber es ist auch schön, wenn sie wieder zusammengefunden haben. Aber ich verstehe den Move auch andersrum, weil ich habe über die Jahre dann halt auch für mich festgestellt, mit wem ich nicht coachen will. Und da diese Riege zwangsläufig dann irgendwie größer wird, macht es dann für mich irgendwo dann auch keinen Sinn zu sagen, okay, ich gucke jetzt nur noch mal rum, wo ich jetzt noch andocken können, weil ich jetzt auch schon fast überall war.
Das klingt jetzt aber auch ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, ne?
Ich bin auch nicht die einfachste Person, weiß ich selber. Ich habe meine Ecken und Kanten und ich mag nicht mit jedem, ich kann nicht mit jedem und auch nicht jeder kann mit mir und mag mit mir. Das verstehe ich auch voll und es ist auch mit dem Podcast nicht einfacher geworden.
Erstens das und zweitens, wisst ihr, was mein persönliches Kältegeheimnis ist? Mein persönliches Kältegeheimnis ist Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Ostwestfalen, das ist alles zwischen uns. Dann ist voll in Ordnung. Ne? Das ist so die Individualdistanz, die ich habe. Also aus der Distanz da total nett.
Ja, ich glaube, so ein, zwei Mal mit mir in direkter Gegenüber-Konfrontation funktioniert noch. Da alles darüber hinaus wird ein bisschen schwierig. Ja, aber okay. Ich meine, ich weiß um meine Qualitäten und Defizite. Also Qualitäten weiß ich nicht so genau, aber Defizite habe ich schon mal ein paar Mal drüber nachgedacht. Und ja, da ich weiß, dass es immer schwieriger wird mit mir und dem Coachen,
ja. Ja, aber das ist auch eine Sache, die ich jetzt teilweise auch beobachtet habe. Ne? Ich meine, wir sind noch eine andere Generation. Dann gibt es jüngere Coaches, die teilweise, okay, Koschi ist zum Beispiel, ist ein schönes Beispiel, ist ja auch ein jüngerer Coach oder Jörn Scholl. Ich meine, die haben Pläne definitiv.
Der jetzt wieder bei Düsseldorf ist.
jetzt wieder bei Düsseldorf ist, ne? Ich meine, die U20, die leckt mich doch am Arsch, Mann. Das finde ich übrigens bei Düsseldorf Panther Ladies ja auch irgendwie, ich bin mal gespannt, wenn die Trainingszeiten mal bekannt geben, wie die das dann organisieren wollen, weil
Platz wird auch nicht mehr.
Platz wird auch nicht mehr. Ne, aber gut. Ich finde es halt für mich so, sag ich mal, faszinierend, dass man immer wieder mal Coaches kennenlernt, die, und du erinnerst dich, wie wir uns vor ein paar Jahren im Podcast darüber ein bisschen beömmelt haben, dass es immer noch Coaches gibt, die auf den Platz kommen und dann überlegen.
Was machen wir heute?
Ja. Uff, ne? Und die teilweise nur durch Charisma oder sowas oder einfach nur, weil die Leute sie cool finden, dass immer noch da bleiben, und dann wundert man sich so, wie, also ich find's manchmal faszinierend, wie manche Leute, sag ich mal, planerische Mängel, Defizite wirklich wettmachen können, nur durch Charisma. Nicht durch Football-Know-how, sondern durch Charisma.
Aber das hast du ja oft, dass du zum Beispiel so richtige Football-Genies, die dir ein Training zusammenbasteln können, was minutiös wirklich ausgearbeitet ist wirklich sinnvoll aufgebaut ist, dass die manchmal, oder was heißt das, manchmal, es kommt relativ oft vor, dass die soziale Defizite haben oder Eigenschaften haben, die es ihnen schwer macht, mit Menschen zu kommunizieren. Die können planen, die können machen, tun und ja, aber in der Kommunikation mit den Menschen sind sie dann so ein bisschen schwieriger. Und dann hast du halt die Leute, die machen das mit Charisma und sagen, da geht's lang, egal wie, kriegen wir hin, follow me.
Ja, oder get the fuck out of my way, ne? Ich sag mal so, es ist immer noch irgendwo, und das stelle ich immer wieder ein bisschen fest, ich meine, ich habe ja irgendwie komischerweise im beruflichen Kontext doch irgendwas mit Menschen zu tun, ne? Und auch mit Führung und so ein Schrott, ne, in Anführungsstrichen. Meine Kollegen sagen ja auch so, könnte ich in der Führungsrolle gut vorstellen, und dann sage ich immer so, ja, nee. Aber dann kriegt man halt so ein bisschen Rüstzeug halt mit, ne? Und ich finde es halt immer wieder faszinierend, wie viele, sag ich mal, Leute, sag ich mal, so Führungspositionen einnehmen mit 50 Leuten auf dem Feld.
Ohne die Qualifikation dazu zu haben.
Und wenn du Glück hast, kriegen sie es einfach nur durch, sag ich mal, so ein soziales Gespür gut hin. Und die richtig guten Coaches sind die, sag ich mal, die müssen keinen krassen Trainingsplan haben, der komplett aufeinander abgestimmt ist, oder sondern die so nur ein Ziel haben und wissen, wie sie es nachverfolgen können, und können halt diese Masse an Menschen, sag ich mal, gut führen und erkennen auch ihr eigenes Defizit, ne? Und schlimm wird es dann halt, wenn du dann Coaches hast, die dann, ja, einfach nur auf ihren, und da sind wir wieder bei Andi Reichel übrigens, ne? Bis ein Coach ein System hat, was Andi schon mal erzählt hatte, ne? Oder bis ein Coach sein, der teachen will, der was beibringen will, ne? Oder, ich erweitere das, willst du einfach nur ein Coach sein, der immer eine Meisterschaft gewinnen will, egal was?
Nee, ich sag mal so, wenn du verschiedene Charaktere in deinem Coaching-Staff hast, dann wäre es gut, die zu nutzen. Also du kannst ja als Head Coach zum Beispiel so ein spezieller Typ sein, der eben so ein Mastermind in Planung und Taktik ist, der macht das dann halt, organisiert das alles und guckt, dass dieses Programm läuft, mit der Vogelperspektive, und die Kommunikation mit den Spielern überlässt du dann halt den Leuten, die es können. Zum Beispiel hast du ja dann dafür deine Position Coaches, die ja in dem direkten Kontakt mit den Spielern sind, dass die dann halt mit denen kommunizieren und ihre Sorgen, Ängste und Nöte mit aufnehmen und mit denen darüber sprechen und dann mal gucken, dann mit dem Head Coach Supervision führen. Genauso das gleiche mit OC und DC, die sind ja dann auch ein bisschen dichter dran. Im Prinzip, ne, musst du ja als Headcoach nur gucken, was hast du noch als Trainer da, die soll, also bei, letztendlich die Position Coaches, die bilden aus und die sprechen mit den Menschen, und der Headcoach stellt das System zur Verfügung und guckt, dass er dieses verwaltet. So stelle ich mir das in meiner idealen Welt vor. Klar, der Spieler guckt auch immer noch mal so Richtung Headcoach, wie die Ansprache und so ist. Das sollte man schon irgendwie hinbekommen als Headcoach. Aber letztendlich musst du als Headcoach dich ja nicht um jeden einzelnen Spieler kümmern.
Ja, und da wird es dann mal ein bisschen schwierig, wenn du so eine Situation hast.
In so einem 50-Mann-Team, ne?
Ja.
Bei einem kleineren Team sieht's ja wieder ganz anders aus.
Also ich sag mal, aus Spielersicht sei immer vorsichtig, wenn du, sag ich mal, einen Headcoach dann erlebst, der irgendwie jedes Jahr ja, drei Viertel der Trainercrew irgendwie austauscht, ne? oder keiner mehr mit den coachen will beispielsweise, ne? Aber wir haben viele, viele Warnzeichen, die dann bei Coaches, sag ich mal, hochgehen sollen. Schlimm wird es dann halt immer, wenn es, und da sind wir wieder bei dem Punkt bei Coachesmangel, ne? Was mache ich denn als Verein, wenn es der einzige ist, den ich haben kann? Und das ist etwas, wo ich momentan teilweise manche Teams echt gerade momentan ein kleines bisschen scheitern sehe, ne? Nur weil er der Einzige ist, der sich Headcoach nennen will, ist denn auch unbedingt der, den wir haben müssen?
Ja, also letztendlich kannst du wirklich nur gucken, denke ich, als Vorstand zwei Wege zu fahren. Netzwerk aufbauen. Hm. Ja, Netzwerk aufbauen und deine eigenen Trainer ausbilden. Also ich weiß auch mal nicht, wie man das machen soll. Also du kannst, also viele machen das ja so, dass dann deine jungen Trainer dann immer von dem aktuellen Männer-Headcoach geschult werden und ausgebildet werden. Ja, okay, aber dann hören sie alle zwei Jahre was anderes. Kann gut sein, kann aber auch nicht so gut sein. Auf jeden Fall müsste man halt gucken, dass man als Vereinsvorstand den Leuten, die man als Trainer ausbildet, auch eigene Alternativen anbietet, einen eigenen Plan anbietet. Zum Beispiel, okay, geh mal jetzt, also du gehst in dem Jahr zur Convention sowieso und machst deine Trainerlizenz. Dass man dann guckt, ob man vielleicht für den Trainer auch so eine Art Ausbildungsplan hat, der jetzt nicht unbedingt immer abhängig von dem Headcoach, der aktuelle Headcoach des Seniorenteams ist, sondern wirklich auch einen eigenständigen Ausbildungsplan, wenn man dann sowas wie einen Sportdirektor hat.
Ja, das passt ganz gut zu einer Sache, die wir in der zweiten Mannschaft mal wieder festgestellt haben, ne? Ja, man versucht sich ein bisschen an der ersten Mannschaft zu orientieren, aber manchmal hast du auch noch nicht Material dafür, ne?
Nee.
Ne? Schlimm ist halt nur, wenn du gar keinen Plan hast und einfach nur machst, ne? Und dann bist du irgendwann mal vor lauter Spielerzählen beim Warm-up tja, nicht mehr beim Plan B, den du manchmal brauchst. Und dann stehst du da.
Ja, also ich denke, wenn jetzt so ein Headcoach in so einen größeren Verein kommt, ja, dann guckt man ja natürlich immer, dass sich alle Teams da drunter immer seinem Plan angleichen, ne? Fängst du an, die gleiche Terminologie zu benutzen, dann fangen alle Teams an, das gleiche Playbook irgendwie zu spielen. Also alles orientiert sich immer an diesen aktuellen Herren-Headcoach. Ich weiß nicht immer, ob das so gut ist oder ob man sagt, auch vom Herren-Coach, du übrigens, bei uns hat sich jetzt so ein System sowieso etabliert, wäre cool, wenn wir das irgendwie fortsetzen können.
Ja, und da bin ich der Meinung, man sollte agil bleiben. Man sollte reagieren können, man sollte auch Sachen ändern können. Und manchmal auch mal eine Frage stellen. Ich meine, wenn jetzt im Idealfall, ne, du bist eine richtige Football-Schule, ne, du hast deine U10, ne, und du weißt, du hast jedes Jahr 50 neue Jugendliche. Und die wollen alle hoch in deine Herrenmannschaft. Und das ist ganz normal. Das wissen wir schon seit mindestens 5 Jahren, dass es so ist. Dann fährst du den Stiefel durch, ne?
Ja, das Problem ist, da bin ich jetzt neulich drüber gestolpert. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben jetzt im Jahr 25 oder jetzt ein System gespielt, wo es gewisse Techniken dazu gibt und jetzt ab nächsten Jahr 26 kommt ein neuer Headcoach, der spielt ein neues System mit neuen Techniken. So, jetzt ist das Problem, ein Spieler, der eine Technik wechselt, braucht ungefähr 3000 Wiederholungen, um diese dann fehlerfrei umzusetzen, ohne drüber nachdenken zu müssen. Also bis so ein gewisser Automatismus entsteht. 3000.
Ich schweige denn zu verstehen.
Ja, und jetzt brechen wir mal diese 3000 Wiederholungen runter. Also wenn wir uns ein tägliches Training angucken, meinetwegen O-Line, dann versuchst du ja immer so 1 bis 2 Techniken pro Tag nochmal durchzugehen und das musst du dann aber auch wie immer wiederholen. Und dann kommen ja noch zigtausend andere Techniken dazu. Also es ist ja nicht nur mit einmal geradeaus blocken und einmal Pass blocken getan, sondern kommt dann noch Zone und Cut Block und Inside Zone, Outside Zone, Double Team, hast du nicht gesehen. Das sind alles Techniken, die geübt werden müssen. Und wenn da eine fundamentale andere Technik reinkommt, dann müsstest du auf jeder Technik dann 3000 Wiederholungen machen, damit das sitzt.
Und, leicht überschlagen bin ich dann bei 1,5 Jahren ein gutes Training.
Ja, wenn du dann jedes Mal beim Training bist.
Und auch mentale Reps mitnimmst und sowas, ne? Ich meine, du kannst ja manche Techniken auch schon im Kopf gut erlernen. Das wissen ja die wenigsten. Ne? Aber ich sag mal, du arbeitest mit Spielern und guck dir dein Spielermaterial immer wieder an und sag, hey, können wir so nicht machen. war damals in Solingen großes Streitthema, wo ich gesagt habe, ja, total toll, wenn ihr mit drei Defense-Linern spielen wollt, wenn ihr nur anderthalb habt.
Mhm.
Ne? Macht keinen Sinn.
Ja.
Weil, ja, da können wir doch andere Leute reinstellen. Macht keinen Sinn. Wenn der Linebacker jetzt auf einmal End spielen soll und ungefähr, naja, ein Drittel wiegt vom Tackle.
Mhm.
Macht keinen Sinn. Der kann super schnell sein, aber der Tackle hat langere Arme.
Bei den Bears hatte ich dieses Diskussionsthema, da hatten wir dann halt ein System, wo dann beide Guards dann anfangen rauszupullen und der erste nimmt den End raus und der zweite geht auf den Linebacker hoch, wo ich dann
cooles Play, cool. Also wenn die so schnell genug sind, richtig geil.
Na, konnten sie es erstmal körperlich nicht und mental ja. Haben sie eben auch nicht ganz, also waren sie noch nicht an dem Punkt, das zu verstehen. Wenn du da rumkommst, dir dann den Linebacker zu suchen, beziehungsweise erstmal an der Linie zu stehen und dann zu verstehen, wer ist denn da jetzt mein Man to be, wen soll ich dann da jetzt blocken? und da waren wir dann halt im Wintertraining und das sollte in der Saison umgesetzt werden. Sehe ich nicht.
Ja, und du musst ja nur gucken, welche, nicht nur wie viele Personen habe ich, auf welchen Positionen habe ich, sondern wer sind auch die Personen. Wenn du zum Beispiel O-Line hast, und tut mir jetzt leid für alle O-Liner, ne, aber wenn du O-Line hast, die gerade mal in der Lage ist, Pass von Lauf zu unterscheiden. Vom Play-Calling her schon, also intellektuell, mental, vom Stress her, von der Trainingsbeteiligung her, ne, was nutzt mir die geilsten Blocking-Teams der Welt? Was nutzt mir denn Pin und Pull, ne, wenn die schon Probleme haben mit links und rechts?
Ja, vor allen Dingen, dann hast du erstmal, jetzt hast du nur die beiden Guards betrachtet, die diese Technik umsetzen können, dann gehören aber die anderen O-Liner dazu, die es jetzt hinkriegen müssen, nicht den Schritt zurück zu machen, wie viele O-Liner, die frisch anfangen, machen, den Schritt zurück zu machen und dann hat sich der Pull sowieso schon erledigt, sondern dann in den Gegner rein und zu schieben, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Herausforderung und das muss ja alles in sich stimmig sein, ja? Und wenn du auf dem Punkt nicht bist, dann ja, also du brauchst so einen langfristigen Plan. Und dann sage ich, okay, spielst nicht nächstes Jahr, spielst übernächstes Jahr, aber dann erwarte nicht so viel von den Spielern.
Ja, und das kann sich wirklich, wie du gesagt hast, von Jahr zu Jahr auch teilweise krass ändern. Ne? Okay, GFL 1 und GFL 2 gehe ich jetzt nicht großartig davon aus, dass du so eine Probleme haben wirst, weil die meisten Spieler werden keine Rookies sein. Ne? Und die meisten Spieler, die schon Erfahrung haben, werden schon gute Erfahrung haben, ne? Jugendauswahl etc. pp. Ne? Aber vierte, fünfte Liga,
ja, da würde ich eh immer sagen, keep it simple and stupid. Und wenn du mit deinem Team ins dritte Jahr gehst, dann kannst du anfangen zu improvisieren, dann kannst du gucken, dass du Spielzüge aufeinander aufbaust, dass du dann halt aufs nächste Level gehst und das weiter ausbaust und ein bisschen tricky wirst. Aber ey, solange du nicht zwei Saisons hintereinander weggespielt hast, dann bleib bei deinen Basic Plays, Basic Techniken und guck erstmal, dass die sitzen.
Ja, und das erinnert mich mal in unteren Ligen, ne, wenn wir versucht haben, eine Offense zu analysieren, ne, und in unteren Ligen war das denn jetzt weniger mal Tendenzen großartig erkennen, ne, sondern meistens erstmal jetzt aus Offensicht, ne, search the sucker, ne, also such den Idiot.
Ja, such die
den
Idioten,
such die Pfeife auf dem Feld und attackier die, ne? Weil es wird immer, sag ich mal, je weiter unten die Liga ist, behaupte ich immer, dass mindestens einer, zum Beispiel defense-seitig auf dem Feld steht, der definitiv aus dem Rahmen fällt.
Und das beobachte ich eben halt in den unteren Ligen, dass du da Coaches hast, die systemmäßig zu viel wollen. Dann haben die da irgendwas Cooles gesehen, ein cooles System, egal ob Defense oder Offense, und kriegen halt nicht mit, dass deine Jungs das nicht umsetzen können. Dass du also, da halt nicht so weit bist.
Aber dann haben sie sich schon mal Gedanken gemacht über ein System. Das ist schon mal grundlegend eine gute Idee. Und wenn es das Oldschool-System ist, ne, man sagt nur bestimmte Routenkombinationen als Zahl auf oder man gibt ihnen halt bestimmte Namen, ne, so richtige Patterns und sowas. Ne.
Ja, aber
wir kommen aus einer Generation, da gab es ja keine Patterns, da gab es halt nur die Zahlen, was für mich auch einen kleinen Vorteil hatte eigentlich, ne, weil du schneller reagieren kannst. Nur dummerweise müssen die Spieler halt sich den ganzen Schrott merken. Ne, und du musst dann auch in der Lage sein, Offense-Koordinator zu sagen, ne, okay, wenn der jetzt eine 7 und eine 8 läuft, könnten die gegeneinander ballern, oder oh, sind doofe Kombi. Gut, jetzt hast du ja, ein Scheme und du gut ist.
Aber du musst zum Beispiel auch im Blick behalten, Also wenn du auf die Idee kommst, irgendwie ein ausgeklügeltes Man-System zu spielen, weil du davon ausgehst, dass deine D-Line da vorne genug Druck machst, dass du in der Man-Coverage entlastet wirst, musst du ja erstmal gucken, ah, kann deine Defense-Line das auch über lange Sicht spielen? Oder klappen die irgendwann Ende zweiten Quarters, Mitte dritten Quarters ein und dann hagelt's bei dir die Bomben hinten rein? Und kann dein DB überhaupt auch so lange Man spielen? Also einerseits brauchst du eine kräftige Defense, also eine durchhaltende Defense, und du brauchst einen durchhaltenden DB. Und wenn in so einer Man-Coverage beide nicht liefern können, dann wunderst du dich, dass da hinten ständig die Punkte reinpurzeln.
Ja, du musst ja den Spieler auch kennen, wie sie denken. Wenn du zum Beispiel zwei DBs hast und spielst zwei tiefe Zonen, nützt es nicht, wenn deine beiden Safeties tollwütige Terrier sind. Zum Beispiel. Ist ein bisschen doof, die sehen Ball, ne? Und fallen auf jeden Scheiß rein. Ne? No fucking way. Ne? Und mein größtes Highlight war, ein Safety mal beizubringen, dass er nicht vom Quarterback weggelesen werden soll. Um dann festzustellen, weil die machen das ja gar nicht. Die Quarterbacks sind ja froh, wenn der Ball ankommt.
Ja, oder zum Beispiel, dann spielst du deine Pässe und wunderst dich, warum der Safety immer rechtzeitig zur Stelle ist. Ja, dann bring deinen Quarterback nochmal einen Headfake bei. Bring ihn doch mal bei, nicht jedes Mal vorm Snap schon zu seinem Passing-Ziel zu gucken. Ja, so eine kleine Geschichte.
Ein Bird Dog. Danke, dass du mir endlich, jetzt fällt mir wieder so der Begriff von früher. Bird Dog, ne? Ein Hund, der auf den Vogel guckt. Ne? Total starr, ne? Und, und das ist schön, ne? Kleiner Tipp, ne? Für die unteren Ligen, ne? Schaut euch die Quarterbacks an. Vor allem rookie Quarterbacks. Oh mein Gott, die kannst du so lesen. Nur noch gefolgt von die Guards. Ja. Definitiv, ne? Der Center, der wird nichts viel verraten, weil der muss immer komischerweise immer so stehen, wie er halt steht, ne? Die Tackle, entweder sind sie richtig cool und haben so die neuen Techniken drauf, stehen so richtig so tight da, ne? Oder können wirklich was? Das war jetzt auch gemein, ne? Nein, Spaß beiseite. Ne? Aber in unteren liegen die Guards, ne? Okay, Jungs, wir packen euch in die Mitte, dann hast du nicht so viel zu tun, ne? Weil entweder bist du so wie ich, einfach mal zu alt, ne? Und musst mal kurz aushelfen, weil hast gar keinen Bock mehr.
Ja, und die drehen sich dann immer schon in die Richtung, wo sie hinwollen.
Erstens rennen sich in die Richtung, die sie hinwollen, ne? Und die Hips down line, ne? Die Hüften, die verraten alles. Na, spätestens nach zwei Tries weiß die Hüfte vom Guard schon vorher, wo sie hin will. Ne? Nach hinten, nach rechts, nach irgendwo, ne? Ich liebe untere Ligen selber, ne? Du kannst so viel eigentlich lesen, ne? Außer letztes Jahr, da hatten wir irgendwie das Problem gehabt, da haben die Gegner sich sogar angepasst. Ja, in der siebten Liga, wieso? Hä? Die passen sich während des Spiels an den Gegner an?
Ja, wahrscheinlich mal irgendwann Kandidaten für die Regionalliga.
Was ist die, also ich fand diese Saison irgendwie kaputt, was das angeht, ne? Das war irgendwie so, hä? Also ich kann das von früher so, ne? Hast du ein Spiel gesehen, wusstest du, wie sie spielen, Punkt. Ne? Weil ja, also, da waren so viele Baustellen, die waren so offensichtlich mit Leuchtbarken überall, ne? Und dann auf einmal.
Also meine überraschende Erkenntnis hier in Berlin ist, dass wir die nächste vierte Liga mit 5 Berliner Teams spielen.
Heilige Scheiße, Mutter Gottes.
Ja, 5 Berliner Teams in der vierten Liga.
Alter, apropos Berlin.
Allein die Adler sind in der Regionalliga und die haben, die sind der Erster geworden. Die haben 9 von 10 Spielen gewonnen und haben dann halt gesagt, sie wollen nicht aufsteigen.
Übrigens, was ist in Berlin eigentlich los mit diesem Parkplatzteam?
Mit dem Parkplatzteam. Ja, da hat sich jetzt ein neues Team formiert. Der Trainerstab von ehemals Adler Jugend hat sich wieder zusammengefunden und da.
Die hat doch letztes Jahr irgendwas so angekündigt, nach dem Motto, da kommt was, something big is coming. Ne?
Ja, anscheinend ist jetzt the program happening.
Diese Program, wie heißen die?
Ich muss mal kurz.
Also wie Programm meinst du?
Ja, also ich könnte mir eher so eine Hackergemeinschaft drunter vorstellen, aber.
Also wie diese Fernsehshow?
The Program.
War das nicht immer hier, The Challenge, ne? Das hieß auf Englisch The Program, glaube ich, auch, ne? Der Film, ne? Erinnerst du dich?
Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall heißt das ganze Ding The Program.
Alter, was war denn das jetzt wieder?
Geil, oder?
Alter! Also The Pro. Okay, sagen wir mal so, ist zumindest ein Name. Bleibt
sich mal im Gedächtnis. Also jedenfalls haben sich da die Trainer des ehemaligen Adler-Jugendteams wieder versammelt. Zach Kavanaugh ist da, glaube ich, der Sportdirektor von dem Ganzen. Also sie bieten U20.
Du meinst der Programmchef?
Ja, jetzt der Programmchef, genau. Und also sie bieten Männer-Football an, U20-Football und ich glaube auch darunter. So genau habe ich mich jetzt damit nicht beschäftigt. Und gut, das also bei Zach Weissmann ist eine kontroverse Personalie jetzt hier in Berlin mit dem, was bei den anderen alles so passiert ist. Ich denke, vom Football-Wissen und sowas ist er ein guter Trainer. Keine Ahnung. Also da möchte ich mich jetzt auch nicht negativ zu äußern. Also die Adlerjugend war eine Konkurrenz zu Düsseldorf Panther. Also eigentlich das einzige Team, was eine Konkurrenz zu dem Panther war. Also von daher haben sie footballtechnisch viel richtig gemacht. Ob es zwischenmenschlich alles gut war, weiß ich nicht. Aber die Jungs scheinen alle begeistert gewesen zu sein. So, jedenfalls haben die sich da jetzt einen neuen Verein gesucht, der mit Football bisher nichts zu tun hatte. Und machen da jetzt dieses Programm auf.
Also ich muss sagen, die Idee finde ich ja relativ cool. Das ist einfach mal so, also so marketingmäßig finde ich das cool. Das Programm finde ich cool.
Ne, warum nicht?
Aber es gibt eine Sache, die mich dabei ein bisschen triggert.
Dieses Parkplatz-P.
Also, ne, also wir haben ein weißes P, relativ dick. Also augenscheinlich mehr mit Stift oder Kreide gemalt. Also zumindest hat's den, soll's so aussehen, ne? Und halt auf einen blauen, angedeuteten Quadrat. Ja. Das ist doch ein Parkplatzschild, Mann.
Definitiv. Und da gab es jetzt halt so ein bisschen Beef.
Nee, ne? Also Moment mal. Schon wieder Beef?
Also.
Mit den Adlern. Sag bitte mit den Adlern.
Nein, mit dem Verband. Ach, also es ist so, dass die Jugendlichen, die dort jetzt bei The Program teilnehmen, nicht zugelassen worden sind beim Big East Team, dem Auswahlteam.
Wieso das denn?
So, viele haben jetzt vermutet, dass es ein Politikum ist, weil der Verband irgendwie ein Problem mit Zach hat. So. Und ich denke mir aber, ohne es jetzt genau zu wissen, aber ich glaube, dass The Program noch kein Verbandsmitglied ist und dementsprechend können die Spieler, die einem Nicht-Verbandsverein angehören, nicht an dieser Verbandsveranstaltung teilnehmen, weil sie dann eben auch nicht versichert sind.
Alles für den Sport, alles für die Kids, ist klar.
Ne, also The Program, glaube ich, sind nicht Teil des Verbandes, noch nicht, und können dementsprechend eben doch keine Spieler zu dem Auswahlteam schicken.
So. Also, ich sag mal so, wenn das wirklich so sein sollte, von den Regularien her, von Lizenz und so weiter und so fort, Verbandsregeln, ich kann es ja irgendwo nachvollziehen. Auf der einen Seite, erstens, ja. Leute, ehrlich mal, das hat so viel Geschmäckle dabei, dass man deswegen das einfach sagt, nee, ne, weil die nicht im Verband Mitglied sind. Wie schwer muss es denn sein, von Verbandsseite zu sagen, okay, wir akklimatieren euch, dass ihr erstmal Verband seid, dass ihr wenigstens da mal mitmachen könnt. Ne?
Naja, aber es geht ja auch um Versicherung. Ne? Also die Spieler sind ja dann über den Verband versichert.
Aber ganz ehrlich, die Versicherung, ich meine, da kann man theoretisch ja sagen, also man kann es ja auch konstruieren und sagen, okay, wir nehmen ja schon mal einen Verband auf, ne? Bitte zahlt den Beitrag, ne? Oder wir erlassen ihn euch, ne? Weil die Versicherung versichert ja nicht die Leute, wenn sie die Passgebühren bezahlt haben.
Nee, das läuft ja über die Mitgliedsbeiträge, die der Verein dem Verband zu zahlen hat und der.
Genau, die finanzieren damit die Versicherungsbeiträge. Die Versicherung, die nehmen ja nicht direkt die Mitgliedsbeiträge direkt so, sondern es wird, dass die Versicherung kriegen an Geld, wird darüber finanziert. Die Versicherung ist ja, wo das Geld herkommt.
Naja, aber die Regals are the Regals. Und
the Regals are.
Kann ich schon verstehen, dass man sagt, nee, also jetzt kann hier nicht jeder mitmachen, sondern muss schon geregelt sein. Wenn es denn so ist, weiß ich jetzt nicht. Ja, also ich will da jetzt auch nicht mehr rein interpretieren, als da vielleicht ist.
Ja, du, also aber selbst alles andere, also das ist ja für mich noch die, sag ich mal, der nachvollziehbarste Grund. Der logischste Grund. Ja, alles andere. Ich bin mal gespannt, ob irgendwie rauskommt, weil wir irgendwann mal hören, warum es ist. Mir fällt echt nichts Besseres ein. Ne? Also selbst die blödesten Ideen sind
nicht so blöd. Also Vertreter von The Program und dann auch Zach hatten uns auch auf Instagram geschrieben. Ich glaube auch wegen Interviewanfrage. Sorry Jungs, ich bin noch nicht dazu gekommen, mir das durchzulesen. Es ist gerade privat sehr viel los. Ich gucke mir das aber noch an und
ja, ich bin auch immer sehr gespannt, weil ich finde das an sich, also allein den Namen finde ich schon relativ cool. Ist so die Frage, was die Zielstellung ist und so weiter und so fort.
Ja. Ne? Aber ein Thema, und das hatte ich mit Marco vor 2 Wochen besprochen, es gibt dann halt so ein Ding, was mir wirklich sauer aufgestoßen ist bei The Program, und das finde ich dann halt auch semi-witzig. Habe ich dann halt irgendwann einen Instagram-Post, einen Screenshot bekommen, wo dann halt Jugendliche angesprochen werden, also generell Spieler, sowohl vom Männerteam als auch vom U20-Team. Soll lustig gemeint sein, kann ich auch verstehen, aber es ist halt, kannst du nicht bringen. Zu schreiben, wer nicht zum Training kommt, ist ein Punkt-Punkt-Sohn.
Entschuldigung, voll mein Humor.
Das kannst du, also ich bin ja nun, ich bin auch kein zimperliches Kind, ja. Ich weiß, wie man miteinander spricht in Wedding, ich wohne hier. Ich höre das auch und klar.
Wer nicht zum Aldi kommt, ist ein Lidl-Sohn.
Und dass die Jungs untereinander mit sich so ansprechen, weiß ich, und dass man sowas auch nutzen kann, um auch irgendwie motivierend zu wirken, kann ich verstehen. Dann macht das aber bitte intern und nicht öffentlich. So, dass es jeder sehen kann. Und ich weiß, vielen Eltern ist es egal. Ich jetzt als Vater, mir wäre es jetzt nicht egal, ob meine Tochter vom Trainer öffentlich beleidigt wird. Und da greift ja dann auch der Jugendschutz.
Ja,
Obacht, Jugendschutz endet nicht mit U20. Jugendschutz geht auch bis 23 und da reden wir dann ja auch schon von Männerspielern.
Und ja, und auch wenn man nicht direkt betroffen ist, wenn man entsprechend, sag ich mal, Sachen sagt, die man einfach besser nicht sagen sollte, einfach aus menschlichen Anstand daraus. Ich finde es an sich, ich würde es jetzt mal abhaken unter, oh, scheiße gelaufen, Mann. Jetzt mal abgesehen davon, wie das, also ich hoffe mal, die Intention war einfach, es sollte einfach nur witzig wirken.
Ich was denke, dann
dumm gelaufen ist, in Anführungsstrichen.
Ja, ich denke mir, dass es so ist, dass das jetzt nicht so, also wirklich so bierernst gemeint wird, dass man sagt, ey, jeder, der hier nicht zum Training kommt, ist ein Vollarsch oder sowas.
Aber jetzt sag mal ehrlich, wie oft hast du schon erlebt, dass so eine Sprüche schon mal gefallen sind und die hatten ihren Grund, ne? Weil es so war. Ne, weil die Leute sauer waren, weil keiner zum Training kam.
Ja, der Kontext ist ja auch wichtig. Aber wie gesagt, du kannst sowas nicht in die Öffentlichkeit bringen. Also das macht man nicht.
Hat eine schlechte Außenwirkung, sage ich mal. Ne?
Wir als Trainer sollen Vorbild sein, ob wir es wollen oder nicht. Es ist einfach so. Es gibt gewisse Werte, die der Verband sehen möchte, die auch völlig richtig sind und ihre Berechtigung haben. Und ein Verein sollte auch gewisse Werte haben, die auf Respekt aufbauen, und dazu gehört auch eine vernünftige Ansprache.
Ja, und wenn es dann nur um die Außenwirkung geht, ne, weil egal wie viel, sag ich mal, Geld du, sag ich mal, zur Verfügung hast, ne, irgendwann bist du auch mal auf mehr Geld angewiesen, und dann sind da so eine Postings, ne, wenn ich rechtzeitig snap, ist ein Hurensohn. Ich weiß nicht, ob ich denen Geld geben wollen würde. Ja. Und wenn ich nur der Vater bin, ne?
Ja, und letztendlich, ja, es sind dann halt, also sie trainieren hier im Wedding und werden halt auch zum großen Teil Weddinger Jungs sein, muss auch nicht direkt aus dem Wedding sein. Ja,
dann brauchst du auch schon mal, sag ich mir, etwas deutliche Ansprache, damit sie überhaupt reagieren.
Ja, aber das Ding ist auch, wir versuchen, also Jungs, die aus so einem Lebensumfeld kommen, die haben es dann sowieso später nicht so einfach, denn vernünftige Job zu finden, dann gehört doch ein Vorleben einer gewissen Sprachkultur, einer vernünftigen Sprachkultur gehört doch dazu, damit sie neben der sportlichen, charakterlichen Ausbildung eben auch ein vernünftiges Sprachbild haben und nicht zum zukünftigen Chef sagen, ey, wenn du mir keinen Job gibst, bist du ein Hurensohn.
Ja, die Sache ist ja auch die, ne? Ich meine,
und vorhin, darf ich noch einen Punkt bringen? Wenn, jetzt geh mal davon aus, jetzt streiten sich Coach und Spieler, aber so richtig, da geht's jetzt ans Eingemachte, und dann sagt der Spieler, du bist ein Hurensohn. Dann möchte ich mal den Trainer sehen, der nicht darauf steil geht. Und warum hat er das gesagt? Weil der Trainer so vorgelebt hat.
Beziehungsweise es eskaliert sich ja dann auch noch hoch. Ne? Ich habe es ja auch leidvoll mal miterlebt. Ne? Ich war dann auch jemand von, ein Freund von, sag ich mal, blumenreichen Wörtern.
Ich auch, ja.
Ja. Und da musst du echt aufpassen, ne? Also, du musst ja auch nur wissen, wie reagieren die Jungs drauf und was wird denn draus, ne? Nur weil es letzte Woche richtig gut funktioniert hat, kann es ja nächste Woche schon eine richtige Scheißidee sein, ne? Hängt doch manchmal davon ab, wer zuhört und wie die drauf reagieren, wie sie es verarbeiten und oh, leck mich doch am Arsch, ne? Ich würde jetzt meinem 5-jährigen Sohn auch nicht die Sachen sagen, wie ich sie da gesagt habe. Um Gottes Willen.
Ja, also ich möchte nicht, dass mein Kind im Training so angesprochen wird. Ganz ehrlich, das wäre für mich ein Grund, dann zu sagen, nee, du gehst da nicht mehr hin.
Nee, weil man weiß ja auch nicht, sag ich mal, was ist denn die, oh, das klingt jetzt todblöd, ne? Was ist denn die nächste Grenze, die nicht eingehalten wird, ne? Ne? Wird man dann, sag ich mal, auch wirklich beschimpft?
Ja.
Ne?
Ja,
Wird
ich
dann
meine,
anderweitig Druck ausgeübt oder so ein Scheißdreck, ne?
und in so einer Gruppe mag es Leute geben, die sowas akzeptabel finden, bis lustig finden, aber es wird auch Leute geben, die das nicht gut finden. Und darauf sollte man auch Acht geben.
Und das hatte ich letztens mal gehabt, da hatte ich mal so nachgeschaut, so Gruppendynamiken, ne? Und nagelt mich jetzt bitte nicht auf die Prozentsätze fest, weil ich habe sie nicht ganz genau im Kopf, ne? Wenn es um so eine Sachen geht wie beispielsweise so etwas oder Teams lösen sich auf und so weiter und so fort, ungefähr so 10 bis 15% glauben, dass es alles richtig ist und gehen mit. Die nächsten 15% gehen mit, weil die ersten 15% mitgehen. Und dann ist diese Zahl schon so groß, dass sie die Leute, die noch übrig bleiben, die 70%, 35% gehen mit, weil die anderen gehen schon auch dahin, ne? Und die anderen sehen keine andere Möglichkeit mehr. Und das ist dieser Herdentrieb, ne? Und dieser Herdentrieb kann so eine Sache auch ganz schön doll verstärken. Und dann hast du dann irgendwann ein Team, wo die Teams 150 als Strafe pro Spiel kriegt. Ne? Nur weil die Coaches Sachen aufs Feld brüllen, die nicht sein müssen, ne? Und vor allem im Jugendbereich, ne? Es soll ja auch Schiedsrichter geben, die Coaches dann auch schon mal vom Feld stellen, weil sie mit ihren Spielern nicht vernünftig umgehen. Auch schon erlebt. Ich habe es
Ja,
hart
und
gefeiert.
da muss ich mir auch ans eigene Käppi fassen. So war ich früher halt auch drauf. Das war aber vor 20 Jahren, vor 15 Jahren. Also seitdem ich mitgekriegt habe, dass sowas eben auch Konsequenzen hat, nicht nur für mich, sondern eben halt mit meinem direkten Gegenüber, achte ich dann doch schon mehr drauf, wie ich da handle, beziehungsweise gucke dann auch, dass wenn ich mich im Wort vergriffen habe, oder auch im Ton vergriffen habe, dass ich mich danach entschuldige.
Ja, ne? Und ja, ich hatte letztens auch gehabt, da hat meine Frau mir was erzählt, da hat so eine Fortbildung gehabt zum Thema Grenzüberschreitung und hat mir dann so ein paar Sachen so erzählt. Und ich dachte, oh Gottes Willen, ist ja auch ein Minenfeld, ne? Du musst ja auch wissen, welche. Nur weil ich der Meinung bin, ich habe jetzt keine Grenze überschritten, heißt noch lange nicht, dass ich eine Grenze nicht überschritten habe, ne? Ne, du kannst, und das fand ich so faszinierend, ne? Du kannst auch Grenzen überschreiten, wenn beide Beteiligten nicht wissen, dass eine Grenze überschritten worden ist. Weil du im Prinzip schon Grenzen verschoben hast.
Ne, und
Oh.
manchmal kannst du es nicht in Worte fassen, sondern es hinterlässt nur so ein flaues Gefühl.
Genau, ne? Und wenn es auch nur bei den Beteiligten, bei Jugendlichen, ja, schwierig, ne? Deswegen finde ich auch bei jedem Jugendschutzbeauftragten, sag ich mal, froh, der den Job relativ ernst nimmt, ne? Oder zumindest guckt, dass er entsprechend da ist. Und weil ich gehe immer davon aus, dass die meisten tätigen Leute im Verein das nicht böswillig meinen, sondern bestenfalls nur, ja, nicht nachgedacht.
Und ich möchte hier auch ehrlich keine Weddinger Fußballverhältnisse haben. Also wir hatten mit den Adlern hier in Wedding dann mal so einen Ausweichtrainingsplatz gehabt und nebenan hat dann Fußballjugendteam trainiert. Und was der Trainer da abgelassen hat, ihr Wichser, ihr Hurensöhne, ich hau dir aufs Maul, wenn du dich jetzt nicht bewegst, ich komm zu dir nach Hause. Und habe ich zu meinen Jungs gesagt, ey, seid froh, dass ihr sowas hier nicht habt.
Ja, und das ist, ich habe es jetzt auch mit Fußballspielern erlebt jetzt die letzten Jahre, was du da teilweise an Sprüchen hörst, auch gegenüber anderen, wo du denkst so, alter Schwede, ey. Und das ist auch so eine Sache, wo ich dann teilweise merke, auch im Football-Bereich kommt es dann teilweise bei den Jugendlichen auch nicht so schlimm, aber doch schon ganz schön an. Und da denkst du, alter, habe ich auch gar keinen Bock drauf. Ich habe doch jetzt hier, ich bin Coach und ich bin nicht der Pädagoge. Ne? Ich muss nicht die mangelnde Erziehung von anderen Leuten versuchen, jetzt hier nur auszugleichen, die 2 Stunden, die ich pro Woche, zweimal pro Woche da bin, habe ich keinen Bock jetzt hier
Naja,
an.
was du sagst, du musst, also wäre schön, wenn wir keine Pädagogen sein müssen, aber andersrum wäre es auch schön, wenn wir nicht noch Probleme verschärfen.
Ja, und das ist immer der erste Schritt. Verschärfe nicht die Probleme, ne? Und der nächste Schritt ist auch, ne, erwarte nicht, dass der Coach so eine Probleme löst. Ne? Weder als Elternteil, noch als Spieler, noch als Vorstand. Man kann nur mit denen arbeiten, was man geben kann. Und das ist dann bei Coaches heutzutage in Deutschland eigentlich nur die Zeit. Und das bisschen Wissen, was man hat. Und ein bisschen Glück, die Möglichkeit und die Fähigkeiten, das zu vermitteln.
Also ich finde, das ist jetzt hehrer Wunsch, aber wenn man rausfinden kann, dass jemand ein Jugendtrainer sein will, dass er dann so ein Seminar im Jugendschutz nachweisen sollte, müsste.
Da kann man ja schon oft genug an scheiß Führungszeugnis. Also nicht an Einträgen im Führungszeugnis, sondern generell, dass überhaupt mal nachgefragt wird, ne? Oder wenigstens mal schon mal geguckt wird, ob man schon wenigstens das Bauchgefühl hat, ob derjenige wirklich Coach sein kann. Ich habe es im Laufe der letzten, Gott, das werden, ich sage jetzt nicht wie viele Jahrzehnte, weil das ist jetzt, ich fühle mich jetzt richtig alt. Ich muss noch irgendwas gegen meine Wadenkrämpfe nehmen. Die schauen ja manchmal gar nicht, ob dieser Mensch überhaupt so vom Bauchgefühl her passt. Also, ne, also ich als Vorstand, ne, bist ja schon froh. Und das finde ich immer ganz, ganz schlimm, wenn du ein Team hast im Verein und dann sucht der Headcoach sich seine Leute zusammen. Ist ja an sich eine gute Idee, ne? Aber der Vorstand kennt die alle nicht.
Nee.
Und das ist immer, geht oft genug gut. Ja, ne? Ich sag mal so, wenn man schon ein gutes Gefühl hat bei den Headcoach selber, ne, und denen vertraut, dass er sich die Leute gut zusammensucht. Und man nur Gutes hört, ist ja okay. Ne? Aber manchmal drüber gucken wir auch nicht schlecht, aber oft genug auch schon erlebt, dass du froh warst, dass nur ein Headcoach da ist. Dann sucht er sich irgendwelche Pimmelnasen zusammen und wundert sich, dass irgendwie alles vom Bach geht. Und am Ende des Tages verlässt ein ganzes Team Verein.
So, Carsten, lass uns das mal so Schlusswort gewesen sein, beziehungsweise hast du noch ein Schlusswort?
Wenn ihr euch einen japanischen Hund anschafft, rechnet damit, dass er stur ist. Ich habe einen japanischen Hund, der ist stur. Wir haben uns stundenlang angeschwiegen.
Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich mit einem Hund zu bereden hätte.
Das erklärt einiges. Schatz, da kann ich reden. Das erklärt's. Mann! Gott, man lernt heutzutage echt nicht aus. Ne? Das hat Martin Rütter nicht gesagt.
Dank mir später. Ja, Leute. Ja, Carsten wieder zurück. Hören wir uns nächste Woche wieder?
Ach, why the fuck not?
Why the fuck not? Mal gucken, was bis dahin alles so passiert. und was wir für Hassen jetzt bekommen.
Ich habe jetzt einen Hund, der kann irgendwo gegenpinkeln. Spaß beiseite.
Ja, haben wir 2 Stunden voll gekriegt. Schön, dass ihr dabei wart. Unser erster Tag mit Multistream. Mann, wir sind so oh, modern. Ich fühle mich so wieder richtig jung.
Ja, ich fühle mich so richtig unter... Ja, lassen wir das, okay. Die Bears hatten letztens übrigens 40-Jahr-Feier.
Was?
Ja.
Du warst nicht dabei?
Ich war nicht da, weil ich nicht in der Stadt bin.
Also ich habe nichts davon gewusst.
Also ich habe Fotos gekriegt, ne? Ein paar Leute, die wir selber noch gut kennen, ne? Und Döppel hat ja bei sich das im Büro gemacht, ne? Und der hat ja sehr viele Devolutionalien da hängen und da hängen auch Fotos von uns beiden.
Echt?
Ja.
Von uns beiden direkt oder ein Teamfoto?
Ich glaube eher am Dartbrett.
Also Döbler, jetzt muss ich mal... Ich hatte dich neulich im Interview und da sagst du nichts und ich meine, du hast 2 Podcaster in deiner Alumni-Umgebung und sagst uns nicht Bescheid. Ich bin enttäuscht.
Also mir wurde Bescheid gegeben, ich habe es bloß nicht überlesen gehabt.
Ja toll, und mir sagst du nicht Bescheid.
Ja, weil ich es überlesen habe, du Vogel.
Mann.
Lustig.
Ey, einmal mit Profis zusammenarbeiten.
Ja, einmal Spamfilter durchschauen.
So, okay. Ja, vielen Dank für alle, die dabei waren. Okay, schreibt hier gerade, wer im AFCVBB eine Trainerlizenz machen will, muss auch einen Blog zum Jugendschutz belegen und beim LSB die Basislehrgang genauso ist, also längst Pflicht, wirkt aber nicht 100%.
Wollte ich gerade sagen, weil dann sagen sich manche Leute so, mach ich halt keine Lizenz.
Beziehungsweise, schön, dass ich mitgehört habe. Morgen wieder vergessen. Vielen Dank, Kai, und schön, dass du wieder mit dabei bist. Hab ja lange nichts mehr von dir gehört. Toll, dass du wieder mit zuhörst und an deinem Wissen teilhaben lässt. Finde ich immer gut, sowas, wenn sowas mit in die Kommentare reinkommt.
Ja, vielen Dank und jetzt wird es Zeit für die Hayabubu, ne?
Alles klar. Jutti, bis dann, ihr Lieben. Ciao, jo, ciao.
Bis dann, ciao, ciao.
Die Coach Potatoes. Tschick, tschick.